einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellhum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und der Frühling ist da, die Bäume schlagen aus, wie es in der beliebten Volksweise oder so ähnlich heißt. Und dann setzen wir uns das Mikrofon und wir, das sind in dem Fall der liebe Christian aus dem Ruhrpott und der Christian aus Köln. Guten Abend in den Pott.
Ja, guten Abend nach Köln.
Ich habe am Samstag festgestellt, dass der Fußballtrainer meiner Tochter aus dem Ruhrpott kommt. Wir haben ja Fußball gelernt auf dem Aschenplatz in Pott.
Und eigentlich fandest du den bis zu dem Zeitpunkt nett, aber dann?
Dann hat er angefangen, über die gegnerische Mannschaft, die Düsseldorfer, herzuziehen. Da war es schon wieder alles okay für mich. Jeder Düsseldorfer, der es jetzt hört und sich beschwert, völlig in Ordnung. Ich bin geboren in Düsseldorfer, ich darf das. Wie geht es
Kumpel
Ihnen?
Kumpel im Geiste.
Kumpel, doch. Wie geht es Ihnen?
Ja, doch, jetzt wieder gut. Also nach den Belastungen der letzten Wochenenden geht es jetzt wieder halbwegs.
Okay, aufwärts. Naja, der Körper fordert sein Tribut und wir sind nicht mehr die Jüngsten.
Genau.
Muss man ja auch mal sagen. Ich habe heute einer jüngeren Kollegin gesagt, ich bin der Rente näher als dem Berufseintritt. Weiß ich gar nicht, ich habe das einfach so gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ist das so?
Ja.
Wann ist denn so der Scheitelpunkt, wenn man jetzt sagt, okay, man fängt mit 20 an zu arbeiten, wann kriegt man die Rente heute? Mit 67? Kann das sein?
Ja, wie viele Berufsjahre hat man meistens? So, wenn du mit 20 anfängst, hast du 45 Jahre?
Nee, 47, oder?
Oder 47, ja. Ja, klar, wenn du dann jetzt irgendwie nur noch 20 hast.
Wie alt bin ich? Muss ich jetzt kurz rechnen, wie alt ich bin? Aha. Ja, habe ich die Hälfte, habe deutlich mehr als die Hälfte. Also eigentlich bin ich auf der Zielgeraden, gedanklich eh.
Ja. Dann lohnt es sich jetzt langsam, Strichliste zu führen.
Ja, absolut. Also ich glaube, manch einer sitzt noch länger im Knast, als ich noch arbeiten muss. Und das ist doch wirklich eine schöne Aussicht. Für mich zumindest. Ja, wir haben uns mit bester Laune und kühlen Getränken zusammengeschlossen. Haben schon im Vorgespräch meine Probleme lösen wollen. Hat nicht geklappt. Dann deine zu lösen ist wie eine Sisyphos-Arbeit. Aber dann versuchen wir euch wenigstens ein bisschen zu unterhalten mit unseren unlösbaren Problemen, die aber auch alle nur Luxusprobleme sind. Das muss man auch mal einfach mal realistisch so sagen.
Ja. Wohl war.
Ja, echt. Oh, ich habe gar nicht auf. Doch, die Aufnahme läuft. Hier läuft die Uhr nicht. Alles komisch. Naja, dann fangen wir nicht nochmal an. Wir haben hier einen Strauß zusammengestellt und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, machen wir einfach mal und gehen die Themenliste durch. Ich sage jetzt schon mal vorab, wenn euch nicht interessiert, lange Strecken, neue Produkte und unser Quatsch, dann könnt ihr jetzt schon ausschalten. Dann wird das eine langweilige Sendung für euch. Aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr ruhig dranbleiben, weil dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich so um die 2,5 bis 2, 3/4 Stunde gut unterhalten. Als erstes feiern wir für dich einen New Bike Day. Dich hat's erwischt, du hast ein neues Fahrrad bekommen. Für mich kam das überraschend, aber dann doch wieder nicht überraschend, weil ich hatte in Erinnerung, ja, da war doch was. Aber was war es nochmal? Wie kam es dazu? Was wird es, ist es für ein Rad? Und für welchen Anwendungszweck ist das jetzt wieder in den All gezogen? Und Vader nicht so in das Mikrofon.
Oh, Entschuldigung.
Gar kein Problem.
Ich hatte ja mal ein Bike-Fitting im Oktober oder November letzten Jahres. Und da stellte sich ja dann heraus, dass mein derzeitiges Rad, dieser Titanrahmen, völlig ungeeignet ist für meinen deformierten Körper. Und dann habe ich den ja Hals über Kopf
verschenkt.
Fast verschenkt, ja. Das darf man auch keiner erzählen, was ich da noch für bekommen habe.
Ja, naja. Vergessen wir aber.
Ja.
Fort ist fort.
Und dann, hieß es dann, ja, was macht man am besten? Irgendwie mit den Werten, die man jetzt hat vom Bike-Fitting, am besten ein Rad zusammenbauen lassen von Rahmenbauer. Und dann hatte ich mir da ja Cicli Bonanno aus Berlin rausgeguckt und weil die wirklich schicke Rahmen haben, also Stahlrahmen, die auch modern aussehen. Also weil sonst die meisten Rahmenbauer jetzt direkt bei mir in der Nähe, also am Möhnesee gibt es zum Beispiel Marshall, die machen aber irgendwie nur so klassische Rennradrahmen. Also klar, alles nach Maß, aber sieht dann irgendwie, weiß ich nicht. Damit habe ich dann auch
ist nicht dein Geschmack einfach. Also, ne, Geschmack kann man ja nicht streiten. Also, ne, was mir gefällt, gefällt dir nicht und umgekehrt und ja.
Ja, genau. Ich meine, klar, da gibt es auch viele Anhänger von solchen Rahmen. Ich möchte es da gar nicht schlecht reden, aber sowas habe ich halt nicht gesucht. Aber ja, Cicli Bonanno bestellt dann im, ja, irgendwie Dezember, Januar.
Ah ja, stopp. Nicht ganz so schnell. Wie läuft denn da so ein Bestellprozess? Also gibst du da dann, also du rufst da an und sagst, Tach, ich bin so ein bisschen so ein funky Typ, ich hätte gerne Italo Disco Plus. Und der macht dein Mikrofon nochmal ein ganz kleines bisschen weiter weg und dafür lauter. Okay. Und sagst dann, ich bin mehr so der funkige Typ, ne? Italian Disco Plus soll es sein. Ich hätte gerne Lackierung, mach mal grün. Und hier sind meine Geometriedaten. Oder wie läuft das ab? Also ich muss mir diesen Prozess vorstellen, diesen Bestellprozess.
Ja, das ist jetzt nicht alles, weiß Gott, wie super strukturiert. Also da gibt es auf jeden Fall viele Nachfragen vom Rahmenbauer. Mhm. Und ja, man sagt, was man vorhat mit dem Rad. Und ist natürlich von Vorteil, wenn man diese Werte hat vom Bikefitting. Und dann geht das da zig Telefonate hin und her. Und ja, irgendwann ist es dann soweit, dass ein Entwurf geschickt wird, wie das Ganze aussehen wird. Das ist dann halt so eine 2D-Zeichnung, wo der Rahmen dann so im Seitenprofil aufgezeichnet ist, wie das dann so wahrscheinlich aussehen wird. Und mit den ganzen Maßangaben, ja, und dann kann man das nochmal alles prüfen. Und wenn man da zustimmt, dann legt er los, sobald er einen Slot frei hat.
Mhm. Lackierung, also das wird dann auch individuell dann nochmal?
Ja, genau. Also Lackierung, da gibt es halt auch zig Möglichkeiten und klar, das wird dann auch nochmal besprochen und man verlässt sich dann natürlich dann auch so ein bisschen auf die Erfahrung vom Lackierer. Also alles jetzt komplett vorzuschreiben, ist jetzt auch schwierig. Mhm. Aber man gibt den halt so ein, ja, quasi so mit, wie man sich das vorstellt, und dann macht der halt auch einen Vorschlag und,
mhm, okay, ja.
Und dann geht das dann irgendwann los.
Zur Auswahl stehen 1, 2, 3, 4 Rahmen, wenn ich das richtig sehe, wobei 2 in den Varianten jeweils Disc und Felge vorhanden sind. Also man kriegt da auch noch sehr leichte Stahlrahmen mit Felgenbremse, wenn man es möchte.
Ja, genau. So super leichte geht natürlich auch. Ich wollte jetzt ja unbedingt eins haben, wo ich halt auch Nabendynamo, also die Verkabelung von Nabendynamo durch die Gabel legen kann.
Mhm.
Und das geht halt nur bei diesem einen Rahmen, den ich da jetzt ausgewählt hatte, den Disco Plus, weil ja, da gibt's halt die Gabel für, die Zuleitung oder ja, die Leitung von Dynamo aufnehmen kann. Bei den anderen Rahmen geht das leider nicht. Es gibt ja noch eine etwas schlankere Version, die noch mehr nach Rennrad aussieht. Das, was ich da jetzt habe, dieses Disco Plus, das ist ja eher so ein Allroad.
Es gibt also, das Futomaki, das meinst du wahrscheinlich, ne?
Nee, das normale Disco, also Disco Plus und
Disco. Ah, okay, ich dachte, ja, I see.
Genau, und aber da gibt's halt so eine Gabel nicht für, das aufnehmen könnte mit der Dynamo-Beleuchtung. Und ja, deswegen haben wir das jetzt halt für uns für diesen Rahmen entschieden und ja.
Ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt für dich einfach, ne? Das muss man einfach sagen, ne? Also ist ja so. Und deswegen Teilclearance maximal 32 mm. Was hast du jetzt, oder hast du schon eingebaut, ne?
Der Disco Plus, der kann mehr als 32. Der kann, glaube ich, 37.
Ah ja, Entschuldigung, ich war jetzt wieder beim Disco. Mein Gott, also durcheinander. Schick. Also für mich wäre es jetzt, also ich bin ja gerade auch auf der Suche, für mich wäre es nichts. Kann ich ganz direkt sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Bei mir ist das ja sowieso immer so eher so Bauchgefühl, ne? Also ich weiß nicht, was mich, also vielleicht, weil es einfach zu sehr meinem Ritchie Road Logic ähnelt. Weißt du, das ist ja doch schon, ich finde, wenn du jetzt sagst, das ist nicht so der klassische Rahmen, ich finde schon, aber das meine ich jetzt durchaus positiv.
Ja, ist halt sehr schlicht, ne?
Ja.
Also das ist kein Schnickschnack, das ist wirklich
reduziert, glaube ich, das, was ich
ja, sage. Sehr reduziert, aber ja, auch vielleicht ein bisschen dickere Rohrquerschnitte und hat aber auch alle modernen Eigenschaften von so einem Rahmen, also.
Was ist denn mit dieses De Loco? Das finde ich jetzt zum Beispiel fast noch interessanter. Aber das ist.
Ich habe die Webseite jetzt gar nicht auf. Kann ich dir jetzt nicht sagen, was mich jetzt von.
Ja, wahrscheinlich war es für dich ein bisschen zu wuchtig, glaube ich. 45er Tire Clearance wäre auch ein bisschen zu viel für dich wahrscheinlich gewesen.
Ja, nee, ich wollte jetzt auch nicht so ein, eigentlich wollte ich ein Rennrad. Also das wollte ich zuerst haben.
Mhm.
Aber wie gesagt, wegen der Gabel ist es dann das Allroad geworden.
Möchtest du sagen oder kannst du sagen, so mal so eine Hausnummer von bis, was so der Rahmen dann kostet? Also da gibt es ja auch noch 1000 Ausstattungsmerkmale wahrscheinlich, ne? Mit welchem Innenlager, mit welchem Quatsch, mit welchem Steuersatz und so weiter, aber so ungefähr, so nur der Rahmen?
Ja, also wobei ich habe da jetzt noch ein paar Extras. Ich habe zum Beispiel noch Flaschenhaltermontage unterhalb vom Unterrohr. Und dann auch noch.
Aber wenn so man so basic, also jetzt nicht deine rechts unten, sondern eine so basic.
Also so zwischen 3 und 4.
Okay. Ja, das ist ja.
Je nach Lackierung dann auch noch.
Ja, aber das ist ja jetzt, sag ich mal, für so einen Maßrahmen dann jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt völlig out of everything.
Nee, finde ich eigentlich auch okay. Also ist halt Handarbeit.
Ja.
Obwohl ist es ja meistens, aber Handarbeit made in Germany.
Ja. Wow, und das ist dann angekommen irgendwann. Also, und dann hat der Prozess, du sagst, das Ende Dezember bestellt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau.
Und dann ist es jetzt vor einem Monat ungefähr angekommen, finde ich, 2?
Puh, vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen, irgendwie so.
Also muss man rechnen mit so 3 als 2 Monate Lieferzeit. Und am besten gefällt mir, wenn ich ehrlich sein darf, die Lackierung. Also, es wäre nichts für mich, sage ich auch, aber ich finde es schon schick.
Ja, ist halt so ein ziemlich auffällig.
Ja, also das klaut keiner und vertickt es dann bei eBay, weil das geht einfach nicht.
Nee, das wird schwierig, ja.
Schwierig, das geht nicht.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn es fertig montiert ist. Ich habe jetzt noch nichts dran gemacht, das liegt in der Ecke und wartet gerade auf die Laufräder.
Ach, das sind diese, die Geschichte mit den italienischen Laufrädern, die noch die Speichen brauchen.
Oh Gott, oh Mann, das ist nochmal ein anderes Fass. Also.
Ja, das können wir beim nächsten Mal vielleicht aufmachen. Da ist das ja immer noch akut, hoffentlich. Hoffentlich nicht, ja. Aber hoffentlich ist es abgeschlossen.
Oder soll ich das eben da ansprechen?
Ja, mach
also, ich. Ich habe halt Systemlaufräder gekauft von Fulcrum. Also für diejenigen, denen das nichts sagt, Systemlaufräder sind halt, ja, Laufräder von, die halt komplett fertig von irgendeinem Markenhersteller kommen.
Ja. Ich habe auch letzte Woche Systemlaufräder gekauft.
Ja, und die haben ja auch diverse Vorteile und sehen ja auch schick aus, aber wenn man da irgendwas dran verändert, dann wird's schwierig. Und ich hatte halt bei meinem Vorderrad ein Sun-Nabendynamo einbauen lassen und da brachen dann recht schnell irgendwann die Speichen. Und das hat der Schrauber bei mir um die Ecke gemacht, der zwar handwerklich wirklich oberste Liga spielt, aber vielleicht auch nicht vom Laufradbau so viel Ahnung hat. Und dann habe ich einfach mal so einen richtigen Laufradbauer Fotos geschickt von dem Laufrad und den gefragt, hier, habt ihr eine Idee, warum der so kaputt geht oder könnt ihr den reparieren oder neu einspannen oder... Und die meinten, was hast du denn da eigentlich, also das können wir nicht verantworten, dass du damit noch weiterfährst, weil das geht gar nicht, also so das Rad einzuspannen. Ja, das, die haben mir das dann auch gezeigt, weil teilweise die Speichen, die standen auch extrem schräg und da kurz vor dem Einschraubpunkt der Speichen mussten die nochmal ordentlich gebogen werden, obwohl die Speichen dafür gar nicht vorgesehen sind. Also die sind halt eigentlich komplett gerade. Es gibt zwar extra Speichen, die so kurz vor diesem Gewinde gebogen sind.
Du meinst unter der Narbe?
Ja, genau. Mhm. Ja, an der Narbe. Und nicht an der Narbe. Warte mal. Nee, nicht an der Narbe, sondern oben, wo die in der Felge gehen. Mhm. Aber diese Speichen, die sind halt eigentlich gerade. Also mit anderen Worten, die sind irgendwie so gebogen, wie es nicht sein darf. Und deswegen, reißen die auch schnell die Speichen.
Wer wollte dir was Schlechtes tun und hat den Laufradbauer geschmiert, dass sie dir sowas zusammenbaut?
Nee, ach, das könnte man jetzt...
Wer will dich loswerden?
Das ist ein herzensguter Typ und der hatte auch eine Menge Arbeit mit, weil die irgendwie da noch magnetisch irgendwie aufgehangen sind, keine Ahnung. Ja. Er meinte auf jeden Fall, ich soll mit diesem Laufrad nie wiederkommen, das macht er nie wieder. Also im Scherz sagte er das.
Ja, aber Scherz wurde ernst.
Ja, er war aber auch irgendwie ernst. Ja. Und deswegen Ja, nachdem ich halt dieses Lightwolf Studio war das übrigens aus, warte mal, die kommen irgendwo aus Leipzig oder Dresden. Das sind auf jeden Fall so Laufradbauspezialisten. Und ja, dann habe ich mir halt über kurz oder lang bei den Laufräder zusammenstellen lassen und die bauen mir jetzt halt einen richtigen Laufradsatz mit 10 Jahren Garantie gegen Speichenbruch. Also das ist bei denen Standard und mit Sun-Nabendynamo direkt vorne drin. Ja, und darauf warte ich jetzt noch. Und dann habe ich alle Teile und dann kann ich diesen Rahmen auch zusammenbauen. Mhm. Und ja, das Systemlaufrad, das wird jetzt wieder zurückgebaut. Also da habe ich jetzt wieder die Originalspeichen bestellt und da die Originalnarbe habe ich halt auch noch. Und dann wird das halt einfach wieder so hergestellt, wie es eigentlich original sein müsste.
Ja, okay. Also, aber da wartest du noch auf diese Speichen, weil die länger brauchen, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung
habe. Ja, das irgendwie...
Sie italienisch.
Italiener
dann. Ja, so, das ist nicht so schnell. Der muss ein bisschen Zeit lassen.
Ja, genau. Die Nippel sind schon da, aber die Speichen... Ja.
Ich weiß, hast du die Hälfte, hast du die andere Hälfte, kommt später. Ist egal.
Genau. Immer mit der Ruhe.
Ja, aber dann, wenn du da gut versorgt wurdest und jetzt da was Ordentliches bekommst, dann das ist, ich finde das ja auch ein, wie soll man sagen, so ein Neuanfang dann an der Stelle, ne? Und dann irgendwie nicht noch alte Sachen, die dann wieder repariert wurden und dann so da zusammengeschustert werden, das ist wahrscheinlich die sinnvollere Lösung, als dass man jetzt da irgendwie so Flickschusterei betreibt, vor allen Dingen bei so einem schönen Rad, dann schönen Rahmen. Was wird das für eine Felge und wenn dann die da verbaut wird, weißt du das?
Ich blättere gerade nervös durch meine E-Mails.
Nee, ach, so richtig ist es auch nicht. Ich werde mich jetzt nur. Also, was da am Ende verbaut wird, welche Narbe, welche Felge. Also, wieder der Sohn, den Dynamo nimmst du wahrscheinlich dann mit, ne?
Den Dynamo habe ich denen geschickt, weil der hatte noch nicht viel runter. Den übernehmen die einfach. Und Felge ist so eine Duke, heißt die. Duke Baccara 42, also 42 Millimeter hoch. Mhm. Und das ist halt so eine Carbonfelge und. Ja, Duke ist jetzt nicht weiß Gott wie teuer, also ich hatte jetzt keinen Bock da wieder 3000 Euro für so einen Laufradsatz auszugeben.
Ja, absolut nachvollziehbar.
Sieht ja. Aber schick aus. Und wie gesagt, 10 Jahre Garantie gegen Speichenbruch, ich verstehe eh nicht, wie man sowas anbieten kann, hört sich irgendwie krass an, also naja, finde ich auf jeden Fall gut.
Ja, vielleicht ist aber auch einfach einkalkuliert, dass die in den 10 Jahren ein, zweimal das Laufrad holen, um eine neue Speiche einzusetzen. Also man kann das ja auch so rumsehen. Und wenn das dann so gemacht wird, das ist ja auch okay. Also wenn du jetzt 10 Jahre mit dem Ding unterwegs bist, warum nicht einfach?
Jo.
Ja, cool. Also und wann denkst du, wird das dann, wenn die Laufräder fertig sind, wann können wir das Rad in voller Pracht sehen?
Also die Laufräder sollen diesen Monat fertig werden und dann muss ich ja nur noch loslegen.
Ja, dann wird's dann richtig teuer und spaßig.
Ja.
Was kommt da für eine Gruppe dran?
Ja, ich habe ja noch eine SRAM Red E-Tap im Keller liegen und die kommt dann da dran. Also die war ja vorher an den Titanrahmen, die schraube ich jetzt einfach hier dran. Außer mit dem Unterschied, dass ich jetzt hier noch so ein Chris... King,
Steuersatz?
Lenkkopflager, ja genau, Steuersatz und auch hier Tretlager ist auch Chris King und ist ja schweineteuer. Ja. Alter Schwede, ey. Also ich habe einfach, als ich den Rahmen bestellt hatte, haben die mich gefragt, ob ich noch hier so einen Steuersatz brauche und vielleicht auch noch ein Tretlager. Habe ich gesagt, ja klar, pack mit bei. Von der Verrechnung habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Also,
400 Euro?
Beides zusammen noch ein bisschen mehr, aber das Tretlager irgendwie 230, für ein Tretlager 230 Euro? Wow. Das Blöde ist nur, ich habe das Tretlager erst nachher bestellt, das haben die mir noch separat zugeschickt, jetzt muss ich das noch selber einbauen und
das ist ein T47er war das, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ist aber nicht gepresst, ist verschraubt.
Ah, okay.
T47, genau. Aber das Problem, das ich habe, ist, ich kriege das zwar eingebaut, aber ich kriege das oft nicht makelfrei eingebaut. Also mir platzt dann immer gerne ein bisschen Lack ab von den außen liegenden Lagerschalen. Und das wäre natürlich eine Schande, wenn er irgendwas bei diesen
Mega... Du hast doch diesen Schrauber um die Ecke, ne, der Laufräder aufbaut.
Ja, vielleicht... Ernst gefragt. Also es gibt ja diverse Schlüssel, um diese Lagerschalen in den Rahmen zu drehen. Und da musst du ja teilweise richtig mit Schmackes die anziehen. Also meistens so 40 Newtonmeter.
Ja.
Wie macht man das, dass der Lack dran bleibt? Weil diese Schlüssel, diese Aufnahmen für die Lagerschalen, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Nee. Ich habe schon versucht, einfach so einen Lappen noch da drum zu wickeln.
Dann kommst du ja nicht rein. Dann kommst du, kannst du nicht richtig packen.
Dann schaffst du es nicht mehr. Nee, also eigentlich, ja, vielleicht hat jemand einen Tipp. Ich nehme mich gerne.
Also ich habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft. Wenn irgendjemand einen Tipp hat, immer gerne. Helf dem Mann. Helf dem Mann bitte. Ich wüsste es auch nicht, also einfach ansonsten vielleicht, wenn man mit einer Nuss arbeitet, vielleicht ist es ein bisschen besser als dieser normale Schlüssel, ich weiß nicht, was für einen Schlüssel du hast.
Ja, das ist so eine Knarre.
Ja, okay, dann und, hast du ja schon eine Nuss.
Mit Drehmoment und da kommt dann halt diese Aufnahme für diese Lagerschalen drauf, aber die sieht ziemlich hart aus. Die sieht nicht so aus, als würde die Rücksicht auf irgendeine Form von Lackierung nehmen.
Nee.
Hat sie auch in der Vergangenheit nicht.
Der ist egal, ob das 20 Euro Shimano oder 220 Euro Chris King ist.
Ja.
Egal.
Hab schon überlegt, den Rahmen mit dem Tretlager wieder zurückzuschicken nach Berlin, dass die das montieren.
Du könntest natürlich, aber ich weiß nicht, das habe ich noch nie gesehen, auch noch nie gemacht und da rate dir natürlich auch nicht dazu. Man könnte vielleicht so einen Schraubstock nehmen. Und da das Lager zwischen mehrere Lagen Tücher einspannen und dann den Rahmen oben drüber drehen.
Ach so, ja, aber ich glaube, das wird dann schwer, dieses Drehmoment von 40 Newton
genau zu bestimmen. Aus dem Arm heraus, das passt schon irgendwie.
Also, ja, aber dieses aus dem Arm heraus, das geht auch, da kriegt man ja tatsächlich ein Gefühl für, aber jetzt nur mit dem eigentlichen Werkzeug. Und wenn du jetzt den Rahmen als Werkzeug nimmst.
Ja, da wird schon passen. Mach bis kurz vor Knack.
Nach Fest kommt ab.
Ja. Nee, dann bist du zu weit. Du musst ganz kurz vorher aufhören, dann ist das kein Problem. Ja. Ah, ich freue mich, wenn es da fertig ist. Und meldet euch, wenn ihr noch Tipps habt. Vielleicht, ich hab keinen Tipp. Bin ich ehrlich. Kann ich dir nicht helfen.
Aber ja,
wird beschrieben. Das Einzige, was mich, glaube ich, stimmt, an der roten, die E-Tab, die du hast, ne? Hat die nicht vorne an den Griffen, an den Bremsschaltgriffen, ist die nicht so ein bisschen rötlich eingefärbt? Das wird sich wahrscheinlich mit dem ja doch violett anmutenden Lack beißen, oder?
Kann sein, dass da an den Bremsgriffen so ein roter Farbklecks von dieser Schrift ist.
Schwarz übermalen.
Ja, oder einfach mit Isolierband umwickeln.
Ja, irgendwie da muss was gemacht werden. Und auch das, der Akku ist doch auch an einer Stelle rot. Der muss doch noch schwarz übermalen.
Welcher Akku?
Ja, welcher Akku? Womit betreibst du die E-Tab mit Luft und Liebe oder womit?
Ach, die Akkus sind doch nicht rot.
Die haben die nicht schwarz. So eine rote Lasche hinten?
Also die haben, wenn der Akku nicht montiert ist, dann ist am Umwerfer oder am Schaltwerk so eine rote Schutzabdeckung.
Ah, okay, dann meine ich die. Ja, okay. Es wird Zeit, dass ich auch endlich E-Tip fahre, die AXS, damit ich nicht so blöde daher rede. Ja, wir sind gespannt, freuen uns alle auf den Aufbau und also das Ergebnis des Aufbaus vor allen Dingen natürlich und wenn das Ding dann endlich rollt, was wirst du da, welche Bereifung kommt da drauf? Weißt du schon?
Ich habe mir schon 35er Mäntel von Conti gekauft.
Mhm, okay.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es echt schick aussieht.
Ja, also ich bin jetzt bis vor kurzem 35er Gravel King Slicks gefahren und bin jetzt auf 32er Corsa Next gewechselt. Und das, ich finde, das macht schon mal noch einen deutlichen Unterschied. Wobei natürlich auch die anderen Laufräder da den Unterschied machen. Aber das wiegt jetzt als System, glaube ich, 250 Gramm weniger. Also das gesamte System. Das ist
schon einiges.
Ja, und das gerade bei Laufrädern macht das ja schon. Also ich schiebe es wahrscheinlich und auf den Placebo-Effekt, damit neue Laufräder machen ja immer schneller.
Stimmt.
Das muss man auch realistisch sagen. Ja, schön. Dann warten wir da und hoppen hier zum nächsten Thema, wenn ich es endlich mal hinkriege, meine Maus zu bedienen. Weil da bin ich nämlich zu dumm für. Ich brauche ein Headset. Gibt es nicht so VR-Headsets? Hat da nicht irgendjemand das vorgestellt?
Ja, ist ja nicht so billig.
Ja, aber wie ein paar Laufräder. Ne? Von, ja, nicht ganz. Nächster Punkt auf unserer Tagesabschutzliste hier. Hoffair 300. Nachdem du ja in den letzten Wochen und Monaten deine Distanz nach hinten immer weiter ausgedehnt hast, habe ich es dann auch mal probiert. Und ich hatte dir, glaube ich, also ich habe dir eine Strecke geschickt und habe gesagt, schaffe ich das? Und dann hast du gesagt, ja. Ich glaube, das war so die Initiallösung, wo ich gedacht habe, na gut, wenn der Timmer sagt, das schafft er oft. Und bin dann auch mal 300 gefahren, weil ich dachte, das, was ihr könnt, das kann ich auch mal versuchen. Und zur Vorgehensweise für die Strecke vielleicht. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich, meine Planung war so, dass ich auf den letzten, ich glaube, 80 Kilometern immer relativ gut wusste, wo die nächste Bahnhaltestelle ist, weil es einfach so durch Gebiet gelaufen ist, das ich gut kannte. Das heißt, ich hatte immer so ein Fallback. Und dann habe ich ansonsten wie so ein Dreieck geplant, also einmal Richtung Holland, dann durch Holland durch, also erstmal so Nordwesten, dann einfach nochmal von Westen nach Osten und dann von Osten wieder in Richtung Süden nach Köln zurück. Und hatte dabei das vielleicht als, also ich habe B-Router benutzt und habe es so versucht, so ein bisschen höhenprofilmäßig zu optimieren. Und dann kam nämlich der Tipp, ich weiß gar nicht mehr von wem, ob das von Markus selber war oder von jemand anderes. Wenn du in B-Router eine Strecke optimieren möchtest, höhenmetermäßig, da gibt's so, also er hat mir einen Weg beschrieben, aber das war, nachdem dann eine einfachere Lösung gab, habe ich den Weg gar nicht mehr beschritten. Du kannst bei B-Router einfach auswählen, das Profil Velomobil touristisch.
Okay.
Und wenn du das auswählst, dann hast du wirklich wenig Höhenmeter. Und das deckte sich dann eigentlich auch mit dem, was ich mir vorher so ungefähr zurechtgeklickt hatte. Insofern war alles super. Also ich hatte auf 300 Kilometer 300 Höhenmeter, was man durchaus dann, glaube ich, als flach bezeichnen kann. Und ja, was ganz förderlich für die ganze Angelegenheit war. Ja, und dann bin ich morgens um 5:45 losgefahren. Du warst ein bisschen erstaunt, dass ich, glaube ich, erst nach gut 220 Kilometer die erste Pause gemacht habe. Da habe ich was falsch gemacht anscheinend. Aber ja, und irgendwann wurde es halt hinten raus ein bisschen zäh, so die letzten 50, 60, 70 Kilometer. Aber ja, es geht. Also alle, die jetzt schon mal 200 gefahren sind oder 220, traut euch das ruhig. Es ist nicht schlimm. Und wenn du so 300 fährst, ne, oder 300 oder 400, so das Verhältnis von Bewegungszeit zu verstrichener Zeit, also ich hatte jetzt nur in Anführungszeichen 1:12 in der Zeit quasi der Unterschied brutto netto. Ist das viel oder ist das wenig?
Das ist schon wenig. Also okay. Das ist ja die ganze Zeit, auch wenn du irgendwo an der Ampel stehst oder ja. Eben, keine Ahnung, was irgendwie Nachschub kaufst. Also ja. Das
okay, also das, ich kann, weißt du, da ich das noch nie gemacht habe, konnte ich das nicht einschätzen, weil ich dachte mir dann, oh, das ist aber eigentlich recht viel. Aber wenn du es so sagst, ne, die Summe der ganzen Stops und wenn es nur die vielen Ampelstops sind, also du sagst, ich bin schon ordentlich, also ne, das war jetzt in Ordnung, sozusagen.
Das war in Ordnung, ja. Das war schon echt wenig, ja. Vor allen Dingen die erste Pause nach 200 Kilometern.
Also. Ja, ich habe einmal ich sehe gerade davor, bei dem 200er hatte ich 9:55 Bewegungszeit und 10:31 verstrichene Zeit. Also scheint sich das bei mir so durchzuziehen irgendwie.
45 Minuten ungefähr.
Pause. 36, ja.
Oder noch weniger, okay.
Also ich habe jetzt irgendwann mal, habe ich an so einer, wie heißt das hier, Schranke gestanden, ne? Weil Zug und so, da habe ich dann schon mal ein Brötchen, was ich noch hinten in der Trikottasche habe, gegessen. Ich habe halt diese Zeiten so an Ampeln oder so dann immer schnell genutzt, um mir irgendwie schon mal was zu essen rauszuholen. Aber so richtig die erste Tanke habe ich erst nach 220 Kilometern ungefähr angesteuert. Mhm. Weil ich vorher auch nichts hatte auf dem Weg. Es war auch noch der Feiertag und alles hatte zu. Ich konnte auch nicht mal eben in den Supermarkt irgendwo einkaufen gehen. Selbst in Holland. Ich hatte so ein bisschen nur eine Hoffnung, dass die gottlosen Holländer keinen Feiertag haben. Ja, gestrichen. War nicht so. Nichts gegen Holländer. Holländer ist mir ein sehr, sehr liebes Volk. Ja, und dann habe ich auch die Strecke zwischendurch abändern müssen, um mal so bei Google Maps geguckt, wo ist eine Tanke, damit ich überhaupt eine weitere Versorgung hatte.
Ja, das ist immer am besten 24 Stunden tanken.
Ja, also ich bin morgens im Hellen losgefahren, abends im Hellen angekommen, das war mir auch noch ganz wichtig. Also ich hätte auch hinten raus noch ein bisschen Zeit gehabt. Ja, aber ansonsten war das echt im besten Sinne des Wortes unspektakulär.
Also und wie hat sich das zum Schluss angefühlt? Also ging es dann irgendwie gar nicht mehr oder würdest du jetzt sagen, du hättest nur weiterfahren können?
Also sagen wir mal so, ich musste noch 1 Kilometer fahren, um die 300 hier voll zu machen. Ich hätte auch direkt vor der Haustür enden können. Ich glaube, ich hätte noch, wenn es hätte sein müssen, hätte ich noch so 50 Kilometer dranhängen können ohne Probleme. Dann hätte ich aber noch mal eine Pause gemacht hätte eine Pause zwischendurch länger gemacht, um was Ordentliches zu essen, also richtig zu essen, nicht nur hier irgendwie so mein Croissant zwischendurch. Also dann hätte ich ordentlicher, also hätte ich eine bessere wie hieß es in dem Podcast, den wir am Ende auch mal kurz erwähnen, Fueling-Strategie haben müssen. Also das war nicht optimal, das habe ich jetzt daraus ausgelernt. Ich habe versucht, so viel zu essen wie irgendwie möglich, aber das war noch viel zu wenig. Hintern war okay, Arme, Hände waren okay. Ich lief halt irgendwann nur noch in so einer Art Notbetrieb, ne? Also nicht mehr so schneller als 22, 23. Damit konnte ich weiterrollen und da hätte ich jetzt auch bestimmt noch 2 Stunden weiterrollen können.
Ja, dann weißt du ja, was als nächstes auf dem Programm steht.
Ich habe schon mir einen 300, ich weiß, das wollte ich dich jetzt fragen. Meinst du, es ist sinnvoll, jetzt erstmal auf 350 zu gehen oder dann direkt zu sagen, ja, jetzt mal, dann kann ich auf 400 machen?
Also es spricht ja nichts dagegen, dass man nach 300 mal eine ordentliche Pause macht. Also ordentlich im Sinne von vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde sich irgendwo in Ruhe hinsetzen und auch mal hinlegen und nichts machen. Und danach fühlst du also
nichts
allein.
Machen. Nichts machen. Ich bin halt so Fahrradfahren da, ich will nicht so nichts machen. Wenn ich von meiner Familie schon die Zeit raube, dann muss ich die auch nutzen. Kann ich ja nicht rumliegen.
Sagst du das auf der Arbeit auch, wenn Pause ist? Ich bin noch nicht hier zum nichts machen.
Ja, nee, also. Ja. Interessanter Gedanke, interessanter Vergleich, muss ich mal durchdenken.
Ja. Nee, also einfach mal, ja, keine Ahnung. Sich ausruhen und dann wären noch garantiert noch 100 Kilometer drin gewesen. Also 50 steht jetzt außer Frage, das wird sie auf jeden Fall packen. Und die 100, klar, das ist dann
der
nächste Schlagbaum.
Ich habe überlegt, dass von Köln aus zum Fehnbahnweg, der in Aachen startet, das ist ja dieser lange Fahrradweg, und den dann rauf und runter und dann wieder zurück nach Köln. Das wär, glaube ich, so eine Strecke von 360 Kilometern. Das erscheint mir so als, das ist jetzt auch noch was ich in diesem Jahr vielleicht noch im Hellen fahren kann. Bei mir ist ja immer ich fahre es ja gerne im Hellen.
Ja, lustigerweise habe ich mir diese Feenbahn heute erst nochmal angeguckt und heute Morgen und festgestellt, dass der ja irgendwie, also wenn man den komplett fährt, 125 Kilometer lang ist.
Nee, noch länger. Ich glaube noch länger.
Echt?
Ja, aber das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, aber ich meine, der ist sogar ein bisschen länger.
Also der geht ja von Aachen bis, ja, was ist das hier, Luxemburg. Und
ja.
Also nee, das ist hier, der Ort heißt irgendwie Ulflingen in Luxemburg.
Ulflingen, das klingt nach Bayern, du bist im falschen Ort. Ulflingen, guck mal, kommst du aus Ulflingen?
Ja, hört sich wirklich bayerisch an. Aber ja, so heißt dieser Ort mit einem Bahnhof und
okay, dann hab ich mich vertan. Dann im Zweifel habe ich mich immer vertan. Ich kann dir mal schicken, was ich mir zur Sache zurechtgeklickt habe. Kannst du mal
2000 Höhenmeter.
Ja, das ist das wiederum, was mir ein bisschen Sorge macht, weil ich bin ja nicht so Höhenmeter, wie soll man sagen, erprobt. Oder
ja, sind also ungefähr 1000 auf 60 Kilometern. Ja, ist schon bisschen hügelig.
Ja, ein bisschen hügelig ist gut. Guck mal, ob ich das irgendwie mal Link kopiert. Schick ich dir mal, kannst ja mal wohlwollend drauf gucken, was du davon hältst, ob du meinst. Na, ist ja auch vielleicht so, dass man dann sagen muss, okay, wenn man 300 schafft, dann schafft man vielleicht auch 350 mit 2000 Höhenmeter, weil das ist ja schon dann einiges mehr als das, was ich bisher hatte. Und ich bin ja nicht so der Kletterer. Und dann möchte ich natürlich, also muss ich ja noch gucken, mit welchem Rad ich das fahre, ob ich mir, ich würde ja gerne was Neues shoppen, aber dann direkt damit sowas. Ich weiß es nicht. Ja, aber 300 ist für mich sozusagen die Lehre daraus, wenn ihr 200 schafft, dann schafft ihr auch 300. Versuch es einfach mal jetzt in der hellen Zeit, ne, morgens, also ich bin glaube ich um 6 Uhr losgefahren und müsste dann da gewesen sein, also wieder zu Hause so nach, wie viel war, was hatten wir eben gesagt? Ich glaube nach 13, 14 Stunden. Oder verstrichene Zeit. Ja, nach fast 14 Stunden. Also abends um 7:30 war ich. Ich war zur Tagesschau wieder da. Und das ist ja dann noch was. Ne? Da hätte man ja auch noch einen Puffer von 2 Stunden gehabt. Und morgens hätte man ja auch noch ein bisschen früher losfahren können. So 2,5 Stunden. Und jetzt kommen ja die langen Tage. Probiert das ruhig mal aus. Also es war eine interessante Erfahrung. Kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr dann sonst noch Fragen zu haben solltet, also ne, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nichts groß an. Ich habe mir ein paar Riegel reingeschmissen, habe mir 2 Brötchen geschmiert vorher noch.
Die Leberwurstbrote?
Nee, was war denn da drauf? Ich weiß gar nicht. Käse. Da habe ich an den Markus gedacht. Käsebrote. Der hat doch bei Rad am Ring immer Käsebrote mit Salz gegessen. Habe ich auch mal gemacht. Habe ich einfach gedacht, mach dir Käsebrot. Wird schon passen irgendwie. Ja, und dann ging das.
Ja.
Achtung, und informiert euch vorher, wann der Bäcker eures Vertrauens aufmacht. Weil da habe ich nämlich für meine Verhältnisse war ich relativ clever und habe nämlich früh genug geguckt, wann der aufmacht und der hätte noch zugehabt und hat mir dann irgendwas zum Aufbacken geholt. Auch darüber nach. Auch so Sachen, da hätte ich vorher nicht drüber nachgedacht, habe ich einen hellen Moment gehabt.
Wie die Strecke von der Fehnbahn, die du mir jetzt geschickt hast, das ist ja hin und Rückweg, ne?
Also ja.
Aber trotzdem 361? Komisch.
Naja, von Köln fährst du ja noch rüber.
Ach ja, das ist ja von Köln. Ja, du musst ja nur nach Aachen. Ja gut, okay, alles klar.
Ja, also genau, das ist der Weg so mehr oder weniger hin und zurück über die Strecke. Ich hatte auch noch eine Strecke, die so schräg rüber geht. Die hatte aber noch irgendwie 200 Höhenmeter mehr. Und was jetzt auch nicht so die Welt ist, aber da fährst du halt dann wieder öffentliche Straße und nicht diesen Bahnweg. Das ist ja dann auch nochmal das Interessante. Ich habe die Strecke noch nicht zu Ende durchdacht. Also das wird, ich weiß auch noch nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe oder ob ich das nächstes Jahr mache. Also nicht im Sinne von, dass ich das schaffe, im Sinne, ich kann das, sondern zeitlich hinkriege, dass ich einfach mir hier wieder mich nochmal einen Tag abseile. Das,
so. Ja. Das einzig Blöde in Anführungsstrichen ist, also ich finde so 300 Kilometer, das kannst du noch mit relativ wenig Gepäck fahren. Also das ist ja fast so Rennrad-Setup, also weiß nicht, vielleicht nur eine dünne Jacke oder Armlinge oder irgendwie sowas. Mhm. Aber so, sobald das, also so ab 400, da hast du dann doch mehr Klüngel dabei, weil du dann ja vielleicht auch in eine Dunkelheit kommst, je nachdem, wann du losfährst. Und da muss man dann schon ein bisschen mehr mitdenken, was man alles so brauchen könnte.
Ja, das ist ja das, wie soll man sagen, in unseren Breiten das Schöne, dass wir, also ich hatte jetzt dabei, ich muss schon sagen, dass ich relativ viel an Klamotten auch dabei hatte. Also ich habe auch aufgrund dessen, ich werde langsam auch zum Taschenfetischisten. Die Tasche, die ich hatte, hat nicht ganz ausgereicht. Das war ich ziemlich bepackt am Ende dann hinten noch mit Trikottaschen und habe noch mal nachlegen müssen sozusagen. Ja, Armlinge, Beinlinge, Regenjacke, Thermoweste und halt nochmal dann also die normalen Klamotten noch. Die man so hat. Also,
Jeans und
Jeans, Frack, Zylinder.
Ja, genau,
das Zeug. Aber deswegen habe ich jetzt einfach nochmal etwas mit ein bisschen mehr Volumentasche geholt, um das alles hinten reinzupacken. Ich glaube, aber dann wird das auch gehen. Also ich hätte jetzt nicht mehr als nur, also auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die 400 angehen würde, ich glaube, ich bräuchte nicht mehr als hinten irgendwie so eine 4-Liter-Tasche und eine Oberrohrtasche.
Hm.
Oder?
Also ich habe so eine von Restrap, so eine Tasche, die du ins Rahmendreieck spannst, also die so unter dem Oberrohr hängt, die fasst 4 Liter und die finde ich total super, weil die ist auch nicht so breit, also dass ich da irgendwie dauernd mit den Knien dran schleife und 4 Liter ist schon einiges, also da passt schon viel rein.
Die habe ich, glaube ich, die gibt es in 3 Größen, ne?
Ja, die gibt es in mehreren Größen, das ist die größte. Und lustigerweise passt die in meine Rahmen rein.
Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob ich die größte oder die mittlere Größe oder welche Größe ich habe. Aber so eine habe ich auch. Aber ich muss gestehen, dass ich immer noch am allerliebsten dann, also ich habe auch so eine 4 Liter, also nach dieser Erfahrung von so eine 4 Liter Satteltasche.
Mhm.
Und das ist für mich so die Go-To-Lösung am eigentlich. Also das erscheint mir am sinnvollsten.
Ja, 4 Liter ist schon
weißt du, da wert. Da kriegst du halt alles rein, was du nicht immer was du nicht immer anfassen musst, sozusagen. Ja, und also finde ich für mich genau richtig, muss ich sagen. Ja,
in Kombi vielleicht noch mit einer Oberrohrtasche,
genau.
Wo du dir dann dein weiß nicht, Essen reintun kannst, dann bist du schon gut bedient.
Ja, das wäre jetzt so mein Konzept auch gewesen. Ja, und dann braucht man nicht mehr. Ich hatte noch so ein paar Nüsschen vorne dann in dieser Oberrohrtasche, ein paar Riegel und dann lief das schon so. Also ja, macht das einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist wirklich nicht schwierig und das kriegt jeder irgendwie hin. Gut, machen wir hier einen Haken an dieser Stelle hinter der Geschichte. Wenn ihr da Fragen zu habt, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so viel zu fragen. Ne? Einfach aufs Rad setzen und losfahren, nicht zu viel Gedanken machen, Höhenmeter ein bisschen optimieren, wenn ihr nicht so eine Berggämse seid und alles ist gut. Mehr braucht man da nicht. Was ich an der Stelle dann natürlich auch diese lange Strecke benutzt habe, wenn man schon mal die Komfortzone verlässt, sozusagen, dann kann man ja auch mal die Sachen, die man sonst so testet, da ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich suche jetzt gerade noch mal eine E-Mail raus. Ja, genau, hier die. Was wir gemacht haben. Wir hatten das schon mal angekündigt, glaube ich, vor längerem, dass wir ein schönes, sehr, sehr freundliches, nettes Paket von Velocio bekommen haben. Ich erzähle gleich noch mal kurz dazu, wie es dazu kam. Und dann kann ich vielleicht was über die zwei Produkte, die ich dann ausprobiert habe, nämlich auch insbesondere an diesem Tag, und du über deine anderen zwei Produkte sagen. Weißt du es noch?
Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Ja, das war nur, dass wir damit also als wir die bekommen haben.
Okay.
Haben wir das mal kurz erwähnt, aber ich dachte, jetzt wäre wahrscheinlich die beste Gelegenheit, es nochmal kurz in die Runde zu werfen, weil, also jetzt habe ich irgendwie so, wie soll man sagen, so ein bisschen Datenbasis, oder wie nennt man das? Öfter damit gefahren, dann kann ich zumindest über meins ein bisschen mehr sagen, und du kannst vielleicht auch in deinen Erinnerungen kramen, wann du das mal anhattest oder wie sich das angefühlt hat. Am Anfang vielleicht noch die zusätzliche Information. Ich habe mittlerweile bei Veloce nochmal nachbestellt und das dann auch schön alles selber hier, ne? Und weil ich einfach so zufrieden war. Also ich bin gefahren jetzt bei der Veranstaltung, die ich da selber veranstaltet habe, mit der Man Lux Bib und dem Men's Concept Merino Jersey. Drauf gekommen, das hatte ich, glaube ich, damals schon mal erwähnt, bin ich, ich habe da einfach mal angefragt, ganz freundlich. Und dann kam ein sehr netter Kontakt zustande, weil ich bei den Woman All Right, The Woman All Right, gelesen hatte und da über Bibs und Sitzgeschichten und so weiter. Und da kam der Name Veloce relativ häufig. Und da dachte ich, dann probiere ich das doch mal aus. Und ja, dass ich keine Sitzprobleme habe oder die 300 Kilometer so gut überstanden habe, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das einfach wirklich eine gute Hose ist. Also das kann ich jetzt ohne dafür was zu bekommen oder ohne Einschränkung wirklich sagen. Hat einfach funktioniert. Also sie wurde mir, als ich habe gesagt, habe mich da auf den Kontakt Hayden dort verlassen und habe gesagt, hey, das und das mache ich, das und das möchte ich in Zukunft machen. Gerne nehme ich jede Empfehlung von dir entgegen, was du dafür vorschlagen würdest. Und dann habe ich noch gesagt, was du machst, und dann habe ich gesagt, für ihn bräuchte ich bitte auch noch eine Empfehlung. ja, und dann bin ich mit dieser Man Lux Bib jetzt gefahren, die sich wirklich, wirklich toll anfühlt. Was ich halt sehr schön finde bei denen ist, dass diese Größen, hast du die Größentabellen mal so ein bisschen, bei dir habe ich ja geraten und hoffentlich nicht so schlecht.
Das passt.
Dass diese Größentabellen wirklich so sind mit, dass man, naja, dass jeder was findet. Also es ist jetzt auch nicht nur für die 1,75 Meter, 68 Kilo Bergflöhe gemacht, sondern die haben auch noch bis in die hohen Größen, also auch wenn man ein sehr schwerer Fahrer ist, also noch deutlich schwerer als ich es bin, findet man da etwas, was einem passt. Und ich finde auch sehr schön, dass auf der Seite auch nicht nur diese 1,75, 68 Kilo Menschen abgebildet sind, sondern auch, dass die Models da relativ divers versucht werden zu bedienen. Und es werden viele verschiedene Farben angeboten bei den Hosen. Ne? Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, für mich zumindest, eine Hose darf jede Haarfarbe haben, hauptsächlich sie ist schwarz. Bei dir ist das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, allerdings.
Aber von der Kompression her wirklich gut, also nicht zu viel und nicht zu wenig für mich. Das Polster funktioniert einwandfrei, insbesondere bei Langstrecken. Wie soll man sagen, also die Träger sind hinten nicht, da hatten wir uns drüber unterhalten, weiß ich beim nächsten Mal noch, die Träger sind hinten nicht miteinander vernäht. Das heißt, die ist wirklich wie so, wie heißt das nochmal, was man als kleiner Junge hat, ja, wie Hosenträger.
Genau.
Wie Hosenträger so frei zueinander, und dann hattest du gesagt, achte doch mal bitte drauf, ob die sich dann so verschieben, wenn man im Wiegetritt Berge fährt, wenn man länger im Wiegetritt fährt, und ich kann sagen, nee. Also es kann sein, dass sich das hinten zueinander verschiebt, immer, aber man merkt absolut überhaupt nichts. Also okay. das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Seitdem bin ich schon immer fast ein bisschen irritiert, wenn ich Hosen trage, wo das hinten nicht so frei floating irgendwie ist. Ich wüsste nicht, was ich an dieser Hose auszusetzen habe, außer dass das vielleicht ein bisschen, also im ersten Moment denkt man, es ist schwer zu bekommen, weil Veloce zwei Shops hat, einmal den amerikanischen und dann nochmal einen internationalen, das habe ich am Anfang nicht gerafft, dass man als Deutscher natürlich dann in den internationalen Shop muss, aber ansonsten ist das wirklich eine ganz außerordentlich gute Hose, also für alles, was jetzt so längere Strecken sind, die liegt jetzt gewaschen immer im Schrank, dass wenn ich diese 200 oder nochmal 300, und ich weiß auch, dass ich die nutzen werde, wenn ich die 400 fahren werde, weil ich einfach damit gut zurechtkomme. Also ich habe eine Hose noch, da würde ich sagen, ist das Polster vielleicht, passt noch ein bisschen besser zu meinem Hintern, aber die ist einfach vom Schnitt her nicht so gut wie die Veloce, und deswegen ja, absolute Go-To-Hose für mich jetzt. Nicht ganz günstig mit 250 €, aber andererseits, wenn ich mir jetzt so eine Asos im High-End angucke, wenn ich mir eine Rafa angucke im High-End, eine Isador, Café des Cyclisten.
Kosten alle so.
Das ist halt dieses Segment. Sagen wir es mal, wie es ist. Und da ist sie jetzt, findet sie sich wieder, wo sie auch hingehört. Also das ist ein absolutes Top-Ding und würde ich jetzt immer wieder unterschreiben, dass man die da nehmen kann. Möchtest du was, bevor ich jetzt zu meinem Jersey, damit ich einmal einen Schluck trinken kann, dein Radiator-Jersey, das ist so wird angeboten. Ich habe gesagt, dass du jemand bist, der gerne und viel schwitzt dann auch im Sommer und viel fährt und deswegen bräuchtest du etwas Dünnes.
Oh ja, das ist ziemlich dünn. Also es ist so dünn, dass sich beispielsweise der Brustgurt deutlich sichtbar abzeichnet. Mhm. Also man kann auch vielleicht an den Trägern so erraten, welche Bib man da genau trägt, obwohl das erkennt man ja eh. Ja, ist auf jeden Fall sehr dünn und sehr
auf der Webseite, ich habe die auch verlinkt hier drunter, auf der Webseite sieht man auch, ich glaube, die sind auch Mitsponsor vom, wer ist das, Badlands. Und da sieht man auch sehr durchgeschwitzte Menschen und da sieht man, wie dünn das ist.
Ja, also für den Sommer optimal. Und es sitzt aber auch echt super und ja, ich fand das Jersey auch echt gut. Also hinten drei Taschen, wie normal, mit einer, die ist, also noch eine vierte, kleinere, mit so einem Reißverschluss, die ich aber irgendwie nie nutze, egal bei welchem Jersey.
Na, mittlerweile mache ich einen Schlüssel da rein immer.
Okay, nee. Also ich sehe gerade die Marke, die gibt's ja auch schon relativ lange, seit 2014. Mhm. Also fast 10 Jahre. Wo kommen die eigentlich her? Ist es aus den Staaten? Oder?
Ja.
Ah, okay.
Genau, ja. Homeland ist Amerika. Und was ich noch, also das ist auch das dezidierte Hot Weather Shirt von denen. Und sie geben zumindest an, was jetzt schwer nachzuprüfen ist, aber was jetzt gerade Marketing davon ist oder was nicht, dass dieses Trikot einfach so gut den Schweiß wegtransportiert, dass es einfach auch kühler ist, damit zu fahren, als wenn du gar nichts trägst.
Okay,
also ja, ist halt so ein Jersey-Bereich.
Das ist halt so ein Mesh-Gewebe, ne? Dieser kühlende Effekt, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ich habe mir einen Base-Layer aus dem gleichen Material von denen noch geholt. Dieses Polartec, das nennt sich Polartec Delta Mesh, habe ich bei dem Base-Layer herausgefunden. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, ihn mal richtig, richtig heißen Wetter. Also jetzt, ne, also was ich, die letzten Tage waren es ja so knapp über 25 Grad und so, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe zweimal bisher genutzt und das fühlte sich immer gut an. Ne? Die sitzt ganz gut. Manchmal ist es bei nicht ganz so dünnen Menschen auch so, dass der dann zu kurz wirkt oder so etwas. Das passt auch alles. Leider gab es den nicht mehr mit Sleeves, also es gab nur so einen Non-Sleeve, aber das habe ich dann in Kauf genommen, weil ich einfach dieses Material gerne ausprobieren wollte und bin damit jetzt auch einigermaßen glücklich. Also zumindest im Rahmen dessen, wie ich ihn bisher probiert habe. Ich habe dann noch das Men's Concept Merino Jersey, was so ein klassisches, ja, wie soll man sagen, klassisches Merino-Jersey ist. Ich war ein bisschen irritiert, als ich das auf der Webseite mir angeguckt habe, wo dann angegeben war, so nach dem Motto, ja, für so mittelmäßige Temperaturen, also jetzt nicht für die ganz heißen Tage, weil ich habe immer, also Merino kennt, also ich habe es immer verbunden mit, funktioniert so sowohl bei sehr warm als auch sehr, ja nicht sehr kühl, aber bei eher kühl ganz gut. Und die geben das halt an oder haben es gesagt selber auf der Webseite, access on cool mornings or breezy evenings and it's the ultimate high output our base layer beneath our jackets. Also ist jetzt gar nicht so angegeben für besonders kalt, warmes Wetter und dementsprechend dachte ich, na gut, wenn die das so angeben, dann nutze ich es auch so und bin damit jetzt, wann war das denn? Waren das so Osterferien oder irgendwie sowas, ein verlängertes Wochenende? Bei wirklich so einstelligen Temperaturen nur mit einem Baselayer drunter und Armlingen gefahren. 150 Kilometer hin und zurück. Also nicht an einem Tag, sondern auf zwei Tage verteilt. Und das hat wunderbar funktioniert. Also das ist auch so, also mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese Trikots, die oben so einen normalen Rundkragen, also so einen Kragen haben, mit wo der hochsteht.
Ja, das ist das Klassische.
Ja, und das finde ich ästhetisch eigentlich hübscher, klingt blöd, aber ist nur mein Geschmack. Und das hat halt jetzt diesen, wie so V-förmig, ne, oder so O-förmig nach unten, also ohne Kragen nach oben. Finde ich eigentlich weniger hübsch, aber funktioniert einfach bei sehr warm oder bei dem Trikot auch sehr gut für mich. Also, ne? Und vor allen Dingen hat das.
Diesen, bei warmen Temperaturen, da stört mich dieser Kragen. Also da.
Ja. Ich habe jetzt noch kein, ich habe jetzt kein Trikot, was mir einfällt, was ich für sehr warmes Wetter habe, wo dieser Kragen nicht vorhanden ist. Vielleicht muss ich da auch nochmal nachlegen und mir auch mal so einen Radiator gönnen. Auf jeden Fall, was ich an dem Trikot noch wirklich herausragend finde, also abgesehen von diesem extrem weichen Gewebe und dass es trotzdem einigermaßen warm hält und nicht so dick aufträgt und ja, einfach eine Armlänge, es passt einfach, der Schnitt ist okay. Was heißt okay? Also der Schnitt ist so, dass ich mich drin wohlfühle und wiedersehe. Was ich wirklich, wirklich toll finde, sind die, ich weiß nicht, ich glaube, dass es beim Radiator, ich hatte es, ich weiß gar nicht, ob ich es ausgepackt habe, mich getraut habe auszupacken. Die Taschen finde ich sehr, sehr groß, aber trotzdem nicht so, dass wenn sie gut gefüllt sind, so hin und her wackeln. Also bei dem 300er hatte ich da hinten ordentlich Zeug drin. Also in der einen Tasche, glaube ich, die Beinlinge, in der anderen Tasche dann hier so Pumpe, Portemonnaie, in der anderen Telefon, Schlüssel und so weiter. Also ich hatte die Taschen gut gefüllt und die nahmen alles auf, ohne hin und her zu wackeln, wirkten jetzt aber auch nicht so, kennst du das, wenn das so total bulky, also so, ach, wie soll man sagen, also die Taschen fühlen sich an, sie hatten auch zum Beispiel in den Taschen, haben die, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, du kennst das ja an den Trikots, wenn die unten so einen kleinen Gummistreifen haben, damit das sitzen bleibt in richtiger Position, das ist auch von innen an den Taschen angenäht, damit die Taschen dann da
in der Taschen auch,
ja, okay. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich das gesehen habe. Und das sind so kleine Details, ne, so Liebe zum Detail. Oben der Zipper hat so eine Garage, unten und ja, also muss ich sagen, hatten bei mir auch so manches Trikot aus England abgelöst für so die besonderen Tage oder die Tage, wo man vielleicht auch mal das beste Kit rausholt. Das kann ich wirklich sagen. Und ich habe ja jetzt eine lange, lange Geschichte mit den Leuten aus England. Ja, also auf dieses Radiator-Trikot werde ich mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit auch nochmal ganz genau schauen, so für die richtig warmen Tage. Was ich ja noch schön finde, ist, dass das einfach diese einfarbig, ne, also es ist so Unifarben. Das Radiator ist ja auch teilweise, das gibt's auch in einer Farbe.
Ja, das ist so eine Rückenpartie, wo die Taschen sind, die ist halt in dunkelblau bei mir und der Rest hellblau.
Ja, genau, das meine ich. Und es gibt es ja in weiß, orange und hellblau, welches du hast. Und dann immer mit den dunkelblau aufgesetzten Taschen. Es gibt es auch einfach direkt in in dunkelblau. Weißt du, dann ist das halt einfarbig dann auch. Okay. Vielleicht noch kurz Armlinge. Ich habe mir noch, wenn ich jetzt nur so ein Base Layer da hätte, der Versand ist, also ich kann nur raten, guck, dass ihr über diese Mindestbestellmenge von 100 Euro kommt, weil der Versand sonst echt aus Amerika sehr, sehr teuer ist.
Schicken die nicht aus Europa, wenn der
internationalen Store? Ich meine, ich habe das aus Amerika geschickt bekommen. Was mich aber
du musst ja noch Einfuhrsteuer bezahlen.
Nee, habe ich für dich bezahlt. Nee, Quatsch. Nee, musste ich nicht. Ich war auch irritiert. Also es ist alles ein bisschen durcheinander. Ich dachte auch, die kommt aus Europa, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das Paket aus den USA kam.
Okay.
Bin ich sogar relativ sicher. Ich gucke jetzt mal hier in meiner Paket-App, da müsste ich das ja finden. Ich habe definitiv keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen müssen. Und es kam dann aber auch, ich schicke dir mal einen Screenshot, das sieht für mich sehr nach den USA aus. Also ich war in Geografie nie gut, das gebe ich auch immer zu. Aber das sieht schon so aus, als wäre das so. Aber worauf wollte ich denn hinaus? Jetzt hast du mich. Ach so, die Versandkosten sind, wenn man nicht über diesen 100-Euro-Betrag oder so kommt, relativ hoch. Deswegen habe ich da noch ein paar Armlinge, dann natürlich passend zu dem, da bin ich ja ein bisschen, nun ja, speziell, ein paar Armlinge. Passend von der Passform her auch alles völlig, wie man es erwartet. Die sind nur relativ, ich habe ja so komische Streichholzarme, deswegen habe ich meistens in den Armlingen M. Und die waren relativ lang. Die sind relativ lang für Arme, für die Größe. Also wenn ihr kurze Arme habt, dann solltet ihr vielleicht nochmal so ein Down, gucken, ob ihr downsized. Naja, und so ein paar Socken. Ich meine, Socken, die sehen ganz hübsch aus, machen nichts falsch. Die kann man ja immer mal nehmen. Ja. Deine Westen vielleicht noch? Du hattest ja noch diese Ultralight-Weste. Ich meine, Westen sind ja, Westen halt, ne?
Ja, ich habe die Ultralight-Weste, aber irgendwie finde ich die hier nicht. Also die Ultralight-Weste, die hier abgebildet wird auf der Webseite, die hat noch Taschen hinten. Meine Weste hat aber keine Taschen hinten.
Oder vielleicht war das die Vorgängerversion. Das kann gut sein.
Ja, vielleicht haben die mir irgendwas geschickt, was es nicht auf der Webseite gibt.
Ah, okay. Aber ansonsten ist es genau das gleiche Modell, weil das ist das, was eigentlich.
Okay. Ja, es ist diese Ultralight West und ja, wie der Name suggeriert, das verspricht die auch. Also die ist super dünn, kannst du so inside out in eine, also die hat eine Tasche, eine Innentasche und da kannst du die dann halt so reinstopfen, wenn du die so ja inside out drehst und ist halt so ein kleines handballengroßes Etwas dann noch, was super hinten in eine Trikottasche passt.
Was ich daran sehe, was ich bei einer Weste nicht habe, bei einer anderen schon, dass du, was ich mittlerweile, ich würde keine Weste mehr kaufen, die das, oder auch keine Jacke mehr kaufen, die das nicht hat oder kann, dass du den Reißverschluss von unten und oben öffnen kannst.
Ja, das hat die auch, ja.
Also das finde ich mittlerweile cool. Das finde ich mittlerweile so ein absolutes Muss. Ich weiß auch nicht, also wie viel teurer es ist, einen Reißverschluss so zu bauen, ob das nicht auch für Trikots Sinn macht. Bin ich noch unentschieden.
Ja, bei Trikots habe ich das noch nie gesehen.
Nee, ich auch nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich eine schwachsinnige Idee von mir. Aber
außer zum. Ja, aber so ein, wenn es jetzt richtig heiß ist, dann kannst du das unten ein bisschen aufmachen.
Aber dann machst du es ja wahrscheinlich ganz auf, ne?
Also oben würde ich es nicht aufmachen, weil vielleicht fliegt dir da noch was rein. Aber unten könnte ich mir schon vorstellen, dass das nett wäre.
Vielleicht gehen wir das mal als Hinweis einfach weiter. Vielleicht kann man das ja. Genau. Ne, Reißverschluss ist vielleicht auch viel teurer dann, ne? Also das muss man ja auch dann sehen. Aber ich fand die Weste einfach auch, dass sie da einen höheren Kragen hat, war mir aufgefallen. Das finde ich bei Windwesten jetzt auch völlig in Ordnung, weil das gehört ja auch irgendwie dazu. Und die Arme schließen, aber das mit dem zweiten Reißverschluss, oder was heißt den zweiten Reißverschluss, den Reißverschluss, den man von unten öffnen kann, das erschien mir wirklich, ist auch, glaube ich, wasserdicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, dann hast du wohl die Version A und Version B jetzt mit Taschen. Ist ja dann nochmal ein Zugewinn. Ja, kann man also, ne, also ihr seht daran, wir sind sehr angetan davon, bedanken uns da nochmal und ich hätte mit Sicherheit nicht hinterher gekauft, wenn ich nicht wirklich auch zufrieden und das mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen könnte. Ich sehe gerade, die haben auch Handschuhe, die gar nicht so uninteressant aussehen.
Okay.
Also bei Handschuhen bin ich ja sonst immer skeptisch und denke mir, naja, da gibt's Handschuhfirmen, die machen das schon sehr, sehr lange, aber die sehen ein bisschen aus wie Handschuhe, die ich schon habe. Von einem anderen Hersteller. Da müssen wir auch mal im Auge behalten. In Deutschland, glaube ich, bei einem Webshop zu bekommen, aber ansonsten, die dann auch ab und zu mal Angebote haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber ansonsten gibt es halt auch den Velocio Shop international, wo man dann einfach bestellen kann. Ja, danke dafür. Guckt euch das mal an, wenn ihr Lust darauf habt und wenn ihr noch was Neues sucht. BIP, definitiv eine Empfehlung von mir. Kann man auf jeden Fall machen. Oder ja, wie gesagt, ist die BIP, die ich jetzt im Moment meistens benutze bei lang. Diese Maus macht mich noch energisch. Ich werde hier drunter der Folge alles verlinken, dass, wenn ihr dann noch Fragen zu habt, euch auch einfach melden könnt und dort die Sachen findet. So, was haben wir jetzt auf der Liste? Was haben wir sonst noch gemacht oder getrieben oder versucht? Ich glaube, du bist auch Rad gefahren.
Ja, ich bin zuletzt noch 600 gefahren. Und ja, es war, also bei der Distanz, da passiert dann doch schon ein bisschen mehr.
Ja, du bist auch länger unterwegs.
Ja, genau. Aber also auch vorab hatte ich nämlich technische Probleme mit dem Rad. Also ich bin halt mit der BMC Road Machine wollte ich fahren und auf einmal versagte der Umwerfer seinen Dienst. Und
was ist da für ein Umwerfer dran? Dass ich hier
direkt nicht, ja, so ein SRAM Force.
Aha.
Tab. Mhm. Und der, also warte mal, ja, auf jeden Fall, der wollte nicht mehr, weil der Akku, der da drankommt, der greift, also der liegt auf so zwei Stiften auf, also vom Umwerfer aus ragen da so zwei Stifte raus und eine dieser Stifte, der kam nicht mehr aus dem Gehäuse raus, also die federn so ein bisschen und naja, auf jeden Fall hatte dadurch der Akku keinen Kontakt mehr zum Umwerfer und dann ging das Ganze nicht mehr. Und ja, dann habe ich mir halt einen neuen bestellt und ja, einen Tag vorher dann noch den neuen Umwerfer eingebaut und war aber überrascht, wie gut das geklappt hat. Vor allen Dingen, ich musste auch gar nichts einstellen, weil der Umwerfer, der kommt ja mit so einer Einstelllehre, also das ist einfach so ein Plastikstück und dann man setzt den Umwerfer quasi auf das Kettenblatt auf und schraubt dann nur noch fest und das war's. Und dann entfernt man die Leere und dann hat der Umwerfer seine optimale Position. Und das hat eins auch funktioniert. Also ich musste nichts einstellen, der lief danach genauso wie der alte, wunderbar.
Hast du
mit einer Schelle? Ich musste nur koppeln.
Mit einer Schelle am Rahmen befestigt oder ist das?
Nee, ist so ein Anlötsockel.
Okay.
Aber trotzdem, da hast du ja auch ein gewisses Spiel, ne?
Ja.
Und aber okay, dadurch, dass du halt diese Leere in den Umwerfer sitzen hast, also in dem Käfig von den Umwerfer und dass da halt genau so passend aufsitzt.
War das noch ein Garantiefall?
Ja, ich habe den neuen Umwerfer einfach so gekauft und dann haben die mir, da habe ich noch was gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das, naja, auf jeden Fall, der Händler, bei dem ich das Rad gekauft habe, der hat mir dann auch einen neuen Umwerfer zugeschickt, nur halt erst eine Woche später, also dann habe ich aber den neuen Umwerfer von dem Händler, bei den anderen Händler, wo ich den einen Umwerfer gekauft habe, retourniert. Also,
haben wir alles nicht gehört.
Ja, aber der war ja neu. Ich habe nichts mitgemacht.
Ja.
Komplett verpackt, noch niemals reingeguckt. Einfach so.
Nee, hast ja recht. Also es war ja jetzt eine Notsituation auch.
Und es ist genau derselbe. Also ist das verwerflich? Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich nicht, weil die bekommen das zurück, was sie mir geschickt haben. Zwar nicht genau dieselbe Seriennummer, sondern eine andere Seriennummer.
Es war ja im Prinzip ein Kredit, den sie dir für eine Woche über den Wert
sind. Okay, klar.
Das aber dann bei dem Händler wirst du wahrscheinlich schon so viel Geld gelassen haben, insofern ist das wahrscheinlich, hast schon recht.
Ich denke auch.
Hast schon recht. Es war ein
Notfall. Ja, auf jeden Fall, okay, das ist so viel vorab und dann, denn der Start, der war dann halt am 28.05., also ist jetzt noch nicht so lange her, eine Woche, knapp über eine Woche. Und ja, das ging dann halt los in Twisteden, das ist bei Kevela am Niederrhein, hier holländische Grenze, ziemlich nah. Und dann ging das halt da einmal direkt über die holländische Grenze und dann von Holland durch Belgien einmal komplett durch und dann so ein Tacken in Frankreich rein und ja, von Frankreich über Luxemburg und dann halt auch über diese Fennbahn wieder zurück zum Niederrhein. Und ja, das waren dann
klingt doch eigentlich nett.
Ja, war auch eine tolle Tour. Und ja, für diese Distanz, da habe ich dann halt auch diesmal Schlafsack mitgenommen. Also ich hatte mir extra vorher noch einen neuen Schlafsack gekauft. Ja, ich hatte einen, der war für Temperaturen so um die 0 Grad. Und da habe ich, jedes Mal, wenn ich den benutzt habe, war mir der zu heiß. Und jetzt waren so nachts Temperaturen um die 10 Grad angekündigt. Dann habe ich mir halt einen passenden gekauft für diesen Temperaturbereich. Hatte auch noch den Vorteil, dass dieser 10 Grad Schlafsack halt auch viel kleiner ist. Ne? Also der ist wirklich, wenn du den in seinen Kompressionsbeutel da reinpackst, das ist hier von C2Summit SP0, Spark SP0 heißt das Modell. Also der ist groß wie eine Cola-Dose, wenn er so komplett verpackt ist. Und das ist halt super klein. Und ja, das mitgenommen, dann noch ein Bivi-Bag und eine auflassbare Isomatte. Und das war dann halt so mein Schlafsetup und ich war mir noch nicht sicher, ob ich das benutzen werde, aber wie sich dann nachher herausstellte, war auf jeden Fall eine gute Idee, das ganze Zeug mitzunehmen. Ja, und dann ging das halt los, am Start dann noch ein paar Bekannte getroffen und dann so nach 15 Kilometern den ersten gesehen, der gestürzt ist. Also ist jetzt eigentlich gar nicht lustig, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt lache, weil der hatte wirklich Schulter gebrochen.
Oh.
Daneben stand noch ein Auto. Also was da jetzt genau passiert ist, wusste man nicht. Also da hatten schon einige angehalten. Deswegen bestand jetzt für uns kein Bedarf, da auch noch stehen zu bleiben. Mhm. Man kriegt das ja dann nur mal eben so innerhalb von ein paar Sekunden mit. Aber der wirkte relativ gefasst. Also wahrscheinlich war er auch geschockt. Und er stand, also der lag nicht irgendwie, der stand und hielt sich halt die Schulter und meinte, ja, ist gebrochen.
Ja.
Und ganz im Ernst, also in dem Moment, ich war ein bisschen neidisch auf den, weil der hat es auf jeden Fall geschafft. Für den war das mit den 600 gegessen, der musste sich da keine Gedanken mehr drüber machen.
Ja, aber du warst, ja, weiß ich nicht, ob ich da neidisch wäre.
Ja, solche Gedanken gehen dir da durch den Kopf,
ja. Das
ist natürlich total bekloppt, ne?
Ja.
Macht auch nicht wirklich Sinn, aber aber gut.
Ja,
naja, die nächsten Kilometer durch die Niederlande ist man dann halt so durchgekust. Es gab auch keine weiteren Zwischenfälle, außer dass die niederländischen Autofahrer wirklich kein Deut entspannter sind als die Deutschen. Also echt? Das ist wirklich.
Ah, ich habe ganz gute Erfahrungen, als ich durch die Niederlande gefahren.
Ja, wenn du weit weg auf irgendeinem Radweg bist, ja, aber wenn du mal irgendwann auf die Idee kommst, eine Straße überqueren zu müssen, also und die Straßen gehören halt nur den Autofahrern, dann kennen die wirklich nichts. Also ich habe da wirklich keine guten Erfahrungen gemacht auf. Naja. Ja, nach 65 Kilometern war man dann auch schon wieder aus den Niederlanden raus und dann kam man in Belgien rein und Belgien ist auch echt schön, also muss ich schon sagen. Also es war alles so ein bisschen wilder, also von der Natur her, wenn ich das jetzt irgendwie beschreiben müsste. Also es sah alles so ein bisschen mehr rough aus. Mhm. Aber ja, sehr schön. Und auch die Häuser, die waren also oft so Jahrzehnte alte Natursteinwände von den Häusern. Also es war wirklich, hat mir gut gefallen. Naja. Und dann kam halt die erste Kontrolle nach 128 Kilometern in Tongern. Das ist irgendeine Stadt in Belgien. Und da war ich dann so um 12 Uhr, also so nach 4 Stunden Fahrzeit. Und dann erstmal, was habe ich denn da gemacht? Ah ja, da kam dann eine Tankstelle, kurze Zeit später, und da habe ich dann erst einmal pausiert und so ein bisschen was gegessen. Und die letzten 5 Stunden hatte ich nur 1,5 Liter Flüssigkeit zu mir genommen, war vielleicht auch ein bisschen wenig, deswegen musste ich auch an der Tanke unbedingt was nachfüllen. Ach ja, und dann noch eine Besonderheit, dieser Brevet hatte ja noch wirklich ein... Die Besonderheit, dass ich diesmal komplett auf Sporternährung gesetzt habe. Also ich habe mich da so ein bisschen beeinflussen lassen von so einem anderen Podcast, der Enjoy im Namen trägt.
Ja, habe ich auch schon auf eine Liste. Beim nächsten Mal, dass wir das beim nächsten Mal ein bisschen genauer besprechen, vielleicht noch.
Ja, die hatten das halt sehr detailliert mit einem Hersteller besprochen und ich fand das alles sehr interessant und habe mich dann direkt eingedeckt mit diesen ganzen Sachen. Also um genauer zu sein, mit Kohlenhydrat, Drink und Riegeln. Und dann haben die noch so eine Gummibären-Alternative. Ja, und das ganze Zeug hatte ich halt dabei. Also jedes Mal, wenn ich was getrunken habe, dann habe ich halt ja immer Pulver in die Pulle und Wasser nachgekippt. Und das hat echt super geklappt, auch so von der Verträglichkeit her. Also ich hatte sonst immer, ich bin ja eher derjenige, der einen ziemlich empfindlichen Magen hat.
Sissy nennt man dich auch, ja.
Ja, genau. Und dann auch echt super schnell Probleme, aber jetzt überhaupt null Probleme mit dem Magen gehabt. Und das hat mich echt überzeugt.
Du hast nur Riegel und das Zeug gegessen, mal abgesehen von der Pommes und dem Bulgur zwischendurch.
Ja, also zu 90%. Also ich habe auch einmal so einen Bulgursalat gegessen. Ist natürlich auch leicht verdaulich. Und dann, als ich dann in Frankreich war, auch mal eine halbe Portion Pommes. Die ganze habe ich nicht geschafft. Aber sonst wirklich nur dieses Zeug. Und bis ich dann irgendwann nichts mehr hatte. Da musste ich natürlich auch andere Sachen zu mir nehmen. Aber das war erst so ab Kilometer 500.
Okay.
Aber das ist ja eh das Problem, ne? Für solche langen Strecken willst du das ganze Zeug für die komplette Distanz mitschleppen? Also das war ja jetzt alleine von dem Pulver, das war schon einiges, ich weiß nicht, so 400, 500 Gramm, die ich dabei hatte. Und die ganzen Riegel und so, das ist schon ein gewisses Volumen, was man da mitschleppt, wenn man sich mit sowas versorgen will. Das ist natürlich der Nachteil.
Ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, ob ich selber die Idee hatte oder das gelesen habe, einfach Pakete zur Packstation schicken.
Ja, genau. Ja, klar.
Also so das Depots geht. Anlegen sozusagen. Mhm. Nee, das hatte ich bei irgendeiner Doku über irgendein Rennrad-Langstreckending gesehen. Da hatten die einfach Brote schon am Tag vorher da irgendwie hingelegt. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und haben dann auf dem Weg, haben die dann die Brote aufgelesen, sozusagen, ihr Depot geknackt. Da dachte ich mir, das kannst du mit Packstation ja einfach machen. Und wenn es nicht klappt, wenn du nicht vorbeikommst, wird es dann nach Hause geschickt wieder.
Ja, klar. Kann man machen. Naja, auf jeden Fall, das hat schon mal super geklappt. Und dann, wie gesagt, Tankstelle bei 128 Kilometer, dann die zweite Kontrolle war dann schon in Frankreich. Wie wird das jetzt gesprochen? Charleville-Mézières? Keine Ahnung.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, nach fast 300 Kilometern war das. Da war ich dann so um 20 Uhr. Und bis zu dem Zeitpunkt ging es die ganze Zeit Richtung Süden, also Richtung Frankreich. Mhm. Und ja, ab da ging es dann halt Richtung Osten. Also da hat man halt so einen kleinen Bogen geschlagen bis quasi nach Luxemburg. Und was habe ich nur in dieser Stadt da gemacht? Ach ja, da war so ein Stadtfest. Der die ganze
Hast du die Puppen tanzen lassen?
Ja, hätte ich machen können. Also die ganze City, das war wie eine Kirmes, war mega voll. Überall Leute. Und ich musste da mittendurch, weil ich halt da ein Selfie machen musste für die Kontrolle. Und vor mir war noch ein Liegeradfahrer. Also den habe ich erst einen Kilometer oder so später getroffen. Und ich bin eine Zeit lang hinter den hergefahren und habe das so ein bisschen beobachtet, wie er sich so verhält im Straßenverkehr, weil es war echt interessant. Die Leute, die reagieren ja, also ich weiß nicht, ob die Franzosen das gar nicht kennen, diese Liegeräder, oder ob das da irgendwie nicht so populär ist. Also bei uns sieht man das ja schon mal selten, so ein Liegerad. Aber in Frankreich scheint das irgendwie Novum zu sein. Oder das liegt an der Mentalität, keine Ahnung. Auf jeden Fall junge Mädchen, die das Ding gesehen haben, so ein Liegerad, die haben laut gelacht, konnten nicht mehr. Irgendwelche Handwerker, okay, in diesen typischen Handwerkerautos, irgendwelche Bullis und so, die haben gehupt und ihn gegrüßt, ne? Also das war komplett unterschiedlich, wie die reagiert haben, ne? Und dann an der nächsten runden Ampel habe ich ihn darauf angesprochen, hier von wegen, ist ja total interessant, wie die Leute hier darauf auf dich reagieren. Er meinte auch, ja, es wäre echt lustig, vor allem vorhin in der Innenstadt, wo dieses Volksfest war, erzählte er dann, der eine Typ hätte schon halb auf sein Bike gelegen. Also er hätte da wohl einen ganz schönen Streifen mitgemacht. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Ja, okay. Und dann, ja, wie gesagt, nach knapp 300 dieser Wendepunkt, dann halt ein Stückchen durch Frankreich und dann bei Kilometer 350, also da war dann auch schon so, weiß nicht, so 10 Uhr, da hatte ich mir dann zwei Schutzhütten notiert. Also ich habe vorher geguckt, wo die Strecke herführt, und dann in Komoot kannst du ja die Schutzhütten oder Unterkünfte, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, kannst du dir in der Suche anzeigen lassen, und dann kann man relativ gut gucken. Die Strecke geht daher und da sind zwei Schutzhütten. Eine von beiden wird wohl frei sein. Und keine größeren Orte in der Nähe ist immer ganz gut. Weil sonst hast du da irgendwelche Jugendlichen rumhängen. Und ja,
du hättest aber auch theoretisch, kurze Nachfrage zwischendurch, du hättest aber auch zwischendurch einfach, also angenommen, es hätte jetzt in dem Ort, ich sehe ja jetzt hier, wo das mit der Schutzhütte ist, du hättest auch einfach noch, also es wäre laut Reglement möglich gewesen, einfach von der Strecke abzuweichen und in Tignity oder wie der Kaff heißt, oder irgendwo dort ein Hotel zu nehmen und einfach sich da reinzulegen und zu sagen, okay, ich komme, werde um 11 Uhr da sein, werde dann 5 Stunden bei euch schlafen, rechnet mir eine komplette Nacht ab, ist mir egal. Also ja, die Möglichkeit klar, besteht.
Du musst halt nur an denselben Punkt wieder auf die Strecke drauffahren, wo du sie verlassen hast.
Ja, okay.
Und du musst halt in den Zeitrahmen bleiben, ne? Also du hast für 600, hast du, glaube ich, 40 Stunden Zeit. Und deswegen darfst du auch nicht zu lange pennen, okay, ne? Weil sonst wird das mit den 40 Stunden knapp. Also
ja, viel Zeit hattest du nicht mehr.
Nee, ich hatte, wie lange habe ich gebraucht?
36,04.
36, ja, siehste. Ja, also ich habe dann diese Schutzhütte, wie gesagt, ich hatte die auf der Karte auch notiert und habe die dann gesucht, und mittlerweile war es auch schon relativ dunkel und ich habe die Schutzhütte nicht gefunden. Also da ging es dann erst so einen schmalen Weg hoch, und der Weg, der wurde immer schmaler, und zum Schutz war links und rechts überall Büsche, und ich gucke auf der Karte, ey, hier muss doch die Schutzhütte sein. Und dann hier OpenStreetMap geguckt, weil da normalerweise ist ja jeder Trampelpfad eingezeichnet. Und da war aber kein Weg zu dieser Hütte eingezeichnet. Rechts neben mir, da war nur eine Wand aus Bäumen und kein Weg irgendwie, der da reinführte. Und dann, aber dahinter, hinter dieser Waldwand, da hätte die Hütte sein müssen. Und dann habe ich noch, also ich wollte eigentlich schon umdrehen, ne? Und dann habe ich mir aber gedacht, ach komm, hier guckst du noch bei Google Satellitenkarten, ne? Weil da siehst du ja dann auch oft noch mehr, und da konnte ich dann erkennen, wenn du jetzt noch ungefähr 5 Meter nach dem Weg folgst, dann geht rechts ein Weg rein. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil ja, dann ging halt da auch ein Weg rein, und dann kam die Mega-Deluxe-Schutzhütte, also die war wirklich, das war ein Riesenteil, wo in der Mitte noch ein Grill war. Und
das sieht eher wie eine Freizeitaktivitätshütte aus.
Ja, ja, und da war halt auch keiner, man hörte nur in der Ferne irgendwelche Hunde bellen, aber sonst war da nix. Und da war Platz für, weiß ich nicht, 5, 6 Personen hätten da auf Bänken liegen können. Also an zwei Seiten waren so Bänke. Ansonsten war das komplett überdacht. In der Mitte, wie gesagt, ein Grill. Und da war sogar ein Schalter für elektrisches Licht. Also das ganze Ding, das war irgendwie beleuchtet an der Decke.
Also ein 6 am Lotto.
Ja, aber den Schalter habe ich jetzt gar nicht benutzt, weil ich wollte jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen und hatte halt eine Stirnlampe dabei und habe damit dann ja mein ganzes Zeug da aufgebaut. Halt wie gesagt, Bivy-Bag und diese aufblasbare Matratze und meinen Schlafsack da. Und dann ja alles da rein, Wertsachen auch mit in den Bivy-Bag, weil ich weiß ja nicht, was da passiert, wenn du da pennst. Und dann mit so einem dünnen Kabelschloss das Rad noch da abgeschlossen und Helm und Schuhe auch noch mit da angekettet. Ja, und dann habe ich mich da reingelegt und schön mummelig gemacht. Und dann fiel mir ein, ey, warte mal, ein Kissen kannst du auch noch mal gebrochen. Und dann wieder raus, eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt. Und dann noch mal eine Jacke geholt, die habe ich dann als Kissen genommen. Und ja, und dann bin ich eingepennt, was mir sonst nie passiert ist. Also sonst, wenn ich sowas schon mal gemacht habe, ich konnte nicht pennen, weil ich so aufgeregt war, ne? Weil du hörst ja auch in die Nacht hinein, ist ja völlig ungewohnt, ne? Mhm. Wenn du zu Hause pennst, da ist ja eigentlich sonst nichts. Hörst du vielleicht mal ein Geräusch von draußen, aber wenn du jetzt wirklich im Freien liegst, du hörst ja viel mehr, ne? Ja. Und aber ich bin irgendwie nach ein paar Minuten eingepennt und habe echt.
Ja, die Erschöpfung spielte wahrscheinlich auch eine kleine Rolle.
Ja, aber sonst hatte ich auch Erschöpfung, aber ich konnte nicht schlafen. Aber diesmal war alles supi, 4,5 Stunden gepennt und
das ist ja jetzt auch gar nicht so wenig.
Nee, und danach tat auch nichts mehr weh. Also mir tat so ein bisschen der Popo schon weh vom Sitzen und das war danach gar nicht mehr. Und ja, und wie gesagt, das war bei Kilometer 350, also da stand dann noch nicht mehr ganz 300 auf dem Programm. Und ja, dann wieder alles eingepackt. Das hat dann auch nochmal eine halbe Stunde gedauert. Und um 5 Uhr bin ich dann weitergefahren. Und ja, dann kam die nächste Kontrolle bei Kilometer 388. Da war ich dann so 2 Stunden später um 7. Und das war dann eine Aral-Tankstelle. 24 Stunden Aral. Und da habe ich dann auch wieder ein paar andere Randonneure getroffen. Die haben sich da aufgewärmt. Also war relativ frisch draußen. So 7 Grad. Und ja, und da waren echt einige, die war echt schweinekalt und ich stand da drin und sowas finde ich ja immer fatal, sich da weiß Gott wie lange aufzuhalten, dann kommst du irgendwie nicht mal weg. Also, ich bin da echt nur rein, Getränke gekauft, ein paar M&Ms, also da fing das dann auch schon an, dass ich andere Sachen gegessen habe und dann, ja, weitergefahren. ach ja, dann wurde mir noch ein Baguette empfohlen und das war auch echt lecker. Ja, ich habe hier so ein paar Notizen gemacht, da blätter ich gerade so ein bisschen durch. Ja, und dann bei Kilometer 455, da kam Lidl direkt an der Strecke und die haben in Luxemburg auch sonntags geöffnet, weil mittlerweile war ja sonntags. Und dann, ja, da hatte ich den einzigen Defekt, weil da war halt so eine Regenrinne. Die war eigentlich abgedeckt mit so komischen Gullideckeln, aber an einer Stelle, da war dieser Gullideckel in die Regenrinne reingerutscht. Also da war dann quasi so ein langes Loch. Und ich war da drüber, zack, hinten platt. Scheiße. Da war hinten die Kante, die Kante von dieser Regenrinne hat irgendwie, das war irgendwie zu viel für den Mantel. Also Mantel war nur heile, aber der Schlauch, der war halt platt. Und dann, ja, Schlauch gewechselt, aufgepumpt und dann im Lidl eingekauft und dann ging es weiter. Ja, um Kilometer 533 war ich dann in Eschweiler. Da hatten wir, glaube ich, kurz geschrieben. Da habe ich dir noch geschrieben, wie toll ich diese Stadt finde. Also in Anführungsstrichen.
Naja. Ja, das hat schon. Ich war auch dieses Wochenende, letztes Wochenende in der Nähe von Eschweiler irgendwo, glaube ich. Niedecken war ich. Aber alles ja, alle Spucke da. Niedecken, nee, genau, das war. ja, war alles deine Gegend. Ja, die Voreifel, Mai.
Ja.
Was sollen wir machen? Und dann gingst du dich aber eigentlich immer nur noch Richtung Norden, ne? Also
genau.
Voreifel, Richtung Niederrhein. Ja.
So ein leichter Gegenwind, aber okay, so schnell war man eh nicht mehr. Und dann ja, bei 616 Kilometern auf dem Tacho habe ich dann das Ziel erreicht. Das war dann auch wieder so eine Aral-Tankstelle, also eigentlich so ein Autohof, da war eine Autobahn in der Nähe. Und das ist also nicht der Startpunkt gewesen, das haben die halt extra gemacht, weil ja Ziel ist halt an einem Punkt, wo 24 Stunden irgendwas geöffnet hat. Das Blöde ist nur, mein Auto stand am Start, ne? Und da musste ich halt noch mal 21 Kilometer.
Hätte man nicht einfach den Start auch da machen können? Also ich finde das auch gerade, also ich habe da, ja, als du das erzählt hast, schon drüber nachgedacht, eigentlich macht es man sich schwieriger, als nötig ist. Also diese 20 halt Kilometer waren ja jetzt nicht mehr der große Spaß für dich.
Nee, das war ein bisschen zäh, das stimmt. Naja, aber ach, ging dann auch noch, waren dann halt nochmal so 40, 50 Minuten. Und dann war es okay. Ja, Ja, ansonsten bin ich froh, es endlich mal geschafft zu haben, weil diesen Brevet, den bin ich ja schon mal gefahren vor, weiß nicht, 2019 oder so, und da musste ich abbrechen nach 500 Kilometern, weil der Akku von der DI2 leer war. Also,
na, weil das Kabel raus war. Ich erinnere mich.
Genau. Das Kabel war raus und in der Situation, ich war so durch, ich habe es nicht gescheckt und deswegen direkt in eine Bahn gestiegen und
ja. Ja, das war kurz vor Aachen. Kurz vor Aachen, ne? Das war gar nicht mehr so viel, was fehlte. 150 Kilometer vielleicht noch, 100?
Ja, genau. Ich habe auch die Stelle genau gesehen, wo ich das letzte Mal abgebrochen habe und mich daran erinnert und fand es ganz cool, dass es jetzt ohne Probleme weiterging. Ja, ansonsten wäre so ein paar Anekdoten vielleicht noch. Also ich hatte halt nur zwei Flaschen am Rahmen und auch nur kleine, also so 600 Milliliter jeweils, weil ich halt diese, okay, das ist dann dieser Nachteil von dieser 4 Liter Restrap-Rahmentasche. Da passt halt nicht mehr viel an Flasche in den Rahmen. Deswegen habe ich hinten im Jersey auch noch immer zwei Flaschen gehabt, also irgendwie, keine Ahnung, zwei Halbliter Wasserflaschen oder sowas aus der Tanke, so ein Zeug. Und wenn ich jetzt irgendwie Druck auf den Hintern spürte vom Sattel, dann habe ich immer was getrunken, ne? Weil mein Gedanke war dann immer, ja okay, dann nimmst du ja Druck vom Hintern, weil du ja dann die Pullen ausgetrunken hast. Ne? Irgendwann fiel mir dann aber ein, warte mal, wenn du das jetzt trinkst, ist es ja im Magen, also der Druck ist ja dann immer noch, also das Gewicht ist ja immer noch dann da, ne? Und als mir das dann auffiel, da war dann der Effekt auch weg. Ne? Also vorher gab es nämlich wirklich so Effekte, dass die Schmerzen dann weniger wurden. Ist natürlich Quatsch gewesen, aber hat man sich so eingebildet.
Na, du hast vielleicht einfach eine andere Position mal für, wenn auch nur 10 Sekunden eingenommen, dass das dann eine Erleichterung verschafft für ein Stück.
Irgendwie so ein Placebo-Effekt. Und danach, als mir das auffiel, war der Effekt weg.
Hattest du mal drüber nachgedacht, hier vorne vielleicht so wie nennt man das, Food Pouch irgendwie so da noch zwischen den Vorlieger zu packen, um da vielleicht noch so eine kleine Tasche ran zu haben, wo du eine Flasche ablegen kannst?
Ja, ich hatte ja auch, also ich hatte von Apidura gibt's ja so eine Tasche, die du unterm Auflieger machst. Die hängt dann so unterm Auflieger. Und das Ding hatte ich sogar hier. Aber das Problem ist der Scheinwerfer, weil der Scheinwerfer ist unter dem Tacho montiert, an so einer GoPro-Halterung. Und wenn da jetzt eine Tasche unterm Auflieger hängt oder irgendeine Flasche oder irgendeine Food Pouch, dann hat der Scheinwerfer ein Problem. Der strahlt dann davor. Also ich müsste die Food Pouch mehr so seitlich montieren, aber das wollte ich irgendwie nicht wegen Aerodynamik.
Ja, ne? Legitimer Grund. Ja, stimmt, dieses Apidura Aero Bar Pack war das, ne?
Ja, genau.
Bestünde denn, also, ne, weil ich habe über sowas auch schon nachgedacht, bestünde denn die Möglichkeit nicht einfach, du hast ja vorne bei den Aufliegern, könntest du ja auch vorne eine Bridge bauen? Ne? Also eine Bridge zwischen die Auflieger und da dann die Lampe dran. Dann hast du sie vorne vor dir. Ich meine, wenn du immer noch sagst, Aerodynamik, ist der Punkt, der mir wichtig ist, absolut nachvollziehbar. Aber das scheint mir da auch nochmal ein Gedanke zu sein.
Ja, das Blöde ist nur, da muss ich mir einen neuen Scheinwerfer kaufen, weil ich habe jetzt so ein Modell hier von Supernova Airstream 2. Mhm. Also den gibt's schon ein paar Jahre. Und den gibt's halt auch in so einer hängenden Variante, ne? Mhm. Also, dass die Halterung halt oben ist. Das heißt, ich kann den auch nur hängend montieren, ne? Ich kann den jetzt nicht einfach drehen. Also wenn ich jetzt das mit der Brücke mache.
Ja, aber du musst ihn ja nicht von oben an die Brücke, du kannst ihn ja auch nach unten. Das habe ich nämlich.
Ja, stimmt. Das könnte man. Ja, müssen wir mal, ja, das könnte dann könnte diese Apidura-Tasche auch unter dem
Auflieger. Also wenn du die jetzt eh noch zu Hause hast, ne? Also
nee, habe ich schon wieder zurückgeschickt, aber.
Ich will dich jetzt nicht in die 30. Tasche quatschen, auf gar keinen Fall.
Nee.
Aber mir kam so gerade eben der Gedanke mit dem wenig Getränke und so. Geht die Apidura, die geht aber auch nur nach vorne auf, ne? Sehe ich das gerade richtig?
Die geht nur nach vorne auf, ja. Das ist quasi auch nur so ein Sack. Also ist nicht besonders flexibel, außer dass obendrauf ist noch so ein
Netz. Ich habe die gerade offen. Naja, ich dachte, das wäre halt vielleicht etwas, wenn die quasi oben einen Reißverschluss hätte, die man gerade öffnen könnte und Zugang
da. Cool.
Dann könnte man da ja noch ein, zwei Flaschen sogar mit dem Strohhalm vielleicht noch nach oben, wie es jetzt beim Zeitfahren oder bei den Triathleten üblich ist, ne? Also da war nur der Gedanke, den ich gerade hatte, wie du das, als du das Problem beschrieben hast, ob du da vielleicht, weil eigentlich diese Apidura, die ist, wäre mir nur ein bisschen zu wenig. Ansonsten gibt es ja auch von Restrap diese Tasche, dieses Racer Aero Bar Bag. Aber das sind beides ja Taschen, wo man eigentlich während der Fahrt nicht dran will oder dran soll oder die nicht dafür gemacht sind, unterwegs dran zu gehen.
Ja, besser wäre da eine Tasche, wo man halt problemlos drankommt, aber irgendwie ist das, da gibt es irgendwie nichts.
Ja, wer war das denn? Irgendein Hersteller? Da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Muss ich nochmal ein bisschen in mich gehen und nachgucken.
Also klar, es gibt diese typischen Randonneur-Bags, das sind halt so halbe Koffer, die da vorne am
Lenker. Ja, aber das ist ja nicht,
was ich auch keinen Bock drauf.
Nee, und da das ist ja auch nichts, wo du während der Fahrt, also da kommst du ja auch nicht während der Fahrt richtig vernünftig dran, oder?
Doch, eigentlich schon. Also.
Aber da haben wir ja den Aeroba-Auflieger. Und dem übrigens auch bei dem 300er beste Dienste geleistet hat, möchte ich auch mal erwähnen.
Ich hatte ja auch einen, das war toll.
Aber du, ich sehe ja gerade, ne, da hat jemand einfach nur Gels und so, du kannst auch ein ganzes Gel und Pulverzeugs und so, da musst du ja auch nur dran zum Anrühren, ne? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass da, naja.
Wie, was meinst du jetzt?
Naja, also du musst ja das ganze Gel und Zeugs und so weiter, das musst du ja, was du eben gesagt hast, was du ja auch mitschleppen musst, ne? Da musst du ja nur dran, wenn du eh stehst.
Ja, klar.
Das könnte man ja vorne alles da reinpacken, wenn es jetzt platzmäßig irgendwann eng werden würde.
Ja. Im Grunde bräuchte ich vorne keine Tasche. Ich hätte halt gerne größere Flaschen dabei gehabt. Das ist das Einzige.
Ja.
Aber naja.
Naja, wurscht. Du hast es ja überlebt.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Vielleicht noch einen Punkt. Ja, und zwar 500 Meter vorm Ziel habe ich dann noch jemanden überholt. Also auch ein Randonneur. Der ist dann aber, weil der ist einen anderen Weg gefahren. Also ich bin halt wirklich der offiziellen Strecke gefolgt und der ist irgendwie abgekürzt so ein paar Meter und da irgendwie durchs Feld gefahren. Und dann dachte ich mir, warum fährt der denn daher? Das ist so gar nicht der... Ach, stopp mal, mir fällt gerade ein, das war ja der Weg zum Start zurück, da ist es egal, wie du fährst, weil gehört nicht mehr zur Strecke.
Naja, du warst noch im Race-Modus.
Ja, genau, ich war noch im Race-Modus, hab den noch überholt und hab mir da aber auch wirklich null was bei gedacht, ne, weil, naja, auf jeden Fall, ich war, weiß nicht, eine Minute dann eher am Start wieder als er, stand an meinem Auto und wollte ihn eigentlich hier mit so einem lachenden Auge irgendwie grüßen und von wegen alles okay und so weiter, ne? Also vielleicht ein kleines Schwätzchen und der Typ, der hat einen richtigen Hals, also der hat keine Miene, der hat keine Miene verzogen, der ist an mir vorbeigefahren, und dann irgendwann hat er seine Sonnenbrille abgenommen und der ganze Kopf war rot, also irgendwie ich weiß nicht, ja, irgendwie hatte der da, glaube ich, ein kleines Problem mit. Och, der hatte direkt neben mir geparkt und der hat sein Auto gepackt und war dann ganz schnell weg. Also, naja.
Was ist denn los mit den Leuten? Ich dachte gerade nur, das sind alles so friedliche Menschen zueinander und so.
Ich habe auch auf der ganzen Strecke, ich habe mich mit zig Leuten unterhalten und die waren alle super nett, ne? Und dann zum Schluss passiert sowas. Dann saß da noch eine Frau, die hat sich das Ganze angeguckt. Also die hatte auch wahrscheinlich auf ihren Mann gewartet, tippe ich mal. Ne? Hm. Und die hat das beobachtet, wie der Typ da so an mir vorbeifuhr und ich nur den Kopf so schüttelte, weil ich es nicht glauben konnte. Und die fand das auch alles sehr lustig. Ja. Ja, ist, keine Ahnung. Also ich finde es so krass, wenn man nach so einer Distanz, da ist man nur eigentlich froh, dass man es geschafft hat. Also die meisten reagieren zumindest so, die sind dann relativ gelöst und freuen sich einfach. Und der hatte voll die...
Oh mein Gott, ey.
Voll die Laune.
Ja, man weiß natürlich nicht, was vorher passiert ist, ne?
Ja, keine Ahnung. Genau. Vielleicht wurde er halb angefahren, ich weiß ja auch nicht.
Ja, das vielleicht ist er auch gar nicht die ganze Strecke gefahren, sondern hat nachts abgebrochen und ist noch 300 Kilometer zurückgerollt und überhaupt das Zeitlimit nicht geschafft und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, egal, wenn mir einer freundlich entgegentritt, dann bin ich einfach auch freundlich, Punkt. Also,
ja, naja, auf jeden Fall hatte ich da ein schlechtes Gewissen, weil ich den da überholt habe.
Ach, Quatsch. Wenn er zu langsam war, ist das sein Problem.
Genau.
Jetzt hier nicht mal den kompetitiven Charakter hier der ganzen Geschichte außen vor lassen. Ja. Einfach Glückwunsch. Glückwunsch. Ich habe dir jetzt nochmal ein Bild geschickt, wie man das vielleicht auch, also so Arrangements.
Genau, das, was du mir jetzt geschickt hast, das ist ja dieses klassische Setup quasi, ne? In der Mitte diese Tasche, die ja unterm Auflieger hängt und links und rechts so Food Pouches.
Ja. Wäre vielleicht auch noch was.
Ja, da müsste ich wirklich so eine Brücke zwischen den beiden Aufliegern haben und dann da an dieser Brücke hängt den Scheinwerfer montieren. Ja, das könnte man machen.
Also ich habe so den Bridge vorne, wo ich das gemacht habe und das funktioniert einfach. Mhm. Wie gesagt, nur mal eine Anregung, was du daraus machst, weiß er selber am besten.
Ja. Aber ja. Apropos, was ich draus mache, ist ja vielleicht, um zum nächsten Thema zu
kommen. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte sagen, Glückwunsch, weil damit hast du ja dann auch ganz klar und eindeutig. Und ich hatte echt, also ich hatte allerhöchsten und größten Respekt davor, weil du warst ja quasi auf Gedeih und Verderb diesen Qualifikationsdingern da ausgeliefert. Also da gab es jetzt nicht bei Regenfeichen anderes, sondern du musstest diese fahren, weil das nur Termin nicht gepasst hat. Und damit hast du ja dann die offiziell, Achtung von Fahrern, die Qualifikation für Paris geschafft.
Glückwunsch. Ja, nicht ganz so oft, nur einmal von Paris nach Brest und wieder zurück. Ja. Aber ja, die Qualifikation habe ich halt auch in der Tasche genommen. Und darum ging es mir eigentlich auch. Ja. Aber dann, als ich dann den 600er gefahren bin, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Da habe ich mir dann gedacht. Also es gab mehrere Gründe. Also ich fahre jetzt kein Paris mit. Das habe ich abgesagt. Und ich habe den Zug schon storniert, die Zugfahrt. Und ich habe das Zimmer für die eine Woche da auch schon storniert. Und ja, das Problem ist halt,
ich weiß ja schon, warum und so, und ich habe wenn irgendjemand sich darüber blöd äußert, der kriegt direkt ein paar auf die Mappe. Ich habe allergrößten Respekt davor, vor allen Dingen, wenn man sich ein Ziel so nimmt, so vorsetzt, so viel investiert in jeglicher Hinsicht dann, um das zu erreichen, dann ist erreicht, aber dann mit den Gründen, und die für mich sehr gut nachvollziehbar sind, sagt, nee, ich mache das nicht, das ist ja auch ein Schritt.
Ja, vor allen Dingen das Fahrrad, das neue von Cicli Bonanno, das war ja auch dafür.
Ja, also okay, für das Fahrrad wirst du schon Verwendung haben, da mache ich mir jetzt am wenigsten Sorgen. Ja, schieß mal los, warum hast du doch keinen Bock?
Ja, der Hauptgrund ist eigentlich, weil ich dann eine Woche lang meine Family alleine lassen würde. Und das hört sich jetzt banal an, aber das ist mir bei den 600er auch aufgefallen. Ich kann das irgendwie nicht. Ich kann die nicht so lange alleine lassen. Also ich vermisse die vermissen mich. Meine Kinder, die fragen halt, ja, wo ist Papa und so. Und also das ist nicht das, was ich mir denke. Das ist auch das, was tatsächlich passiert. Und ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht vertreten. Also ich kann jetzt nicht vertreten, da irgendwie eine Woche lang weg zu sein. Mhm. Und das wäre wirklich eine komplette Woche, wo ich nicht da bin. Und nur um da mein Hobby zu frönen, also vor allen Dingen in dem Umfang, das bringe ich nicht übers Herz quasi. Also ich finde diese 600, da war ich jetzt, okay, da war ich nicht jetzt so lange weg, da war ich jetzt so anderthalb, knapp zwei Tage weg. Das fand ich noch okay, aber irgendwie, was jetzt, eine Woche, das ist mir einfach zu lang. Also das kann ich irgendwie nicht vertreten.
Absolut, also wie gesagt, jeder, der dagegen was sagt, der hat kein Herz, und finde ich einen absolut nachvollziehbaren Grund. Also ich hatte das ja im vergangenen Jahr, dass ich ziemlich genau eine Woche weg. Dienstag auf Sonntag, und dann ist meine Frau durch Zufall am gleichen Tag, weil noch Sommer, irgendwie Ferien, keine Ahnung, für eine Woche weggefahren. Das heißt, es waren dann quasi 12 Tage, die wir getrennt waren. Und das ist mir auch sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Ne? Für mich war es eine einmalige Chance. Deswegen habe ich die beim Schopf gegriffen, aber da war auch vorher ganz klare Absprachen und so weiter. Und ja, vielleicht mag mich meine Tochter weniger als deine Tochter dich, das kann ja auch sein. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, und deswegen ziehe ich doch meinen Hut vor, dann diese Entscheidung das zu treffen und nicht sich so nach dem Motto, es gibt ja auch oft so Situationen, wo man sagt, ey, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt muss ich das auch durchziehen oder jetzt will ich das auch durchziehen.
Ja, klar, hätte man sich jetzt auch sagen können, aber
also das, ach, aber dieses
Argument. Ich hätte da nicht hundertprozentig hintergestanden, das genau. Weiß ich jetzt schon. Also ich hätte vielleicht nur zu 80% hintergestanden, und diese 20% hätten dann gefehlt, wenn es mir halt während der Tour nicht gut gegangen wäre. Mhm. Und dann wäre das ein Abbruchgrund gewesen, und das wäre natürlich dann schon blöd. Und ja. Und was mir bei den 600er auch noch aufgefallen ist, also jetzt mit dem Setup, mit dem Sattel und so, das hat, klar, ich habe jetzt erzählt, dass ich ein paar Mal Sitzprobleme hatte, aber das zieht sich alles noch im Rahmen. Also diese 600, das hat eigentlich echt nur ganz gut geklappt, aber ich weiß nicht, also danach wird es natürlich immer schwieriger, dass man noch halbwegs gut die folgenden Kilometer da absitzen kann, und ich weiß nicht, ob das so alles noch geklappt hätte. Aber ja, das ist
vielleicht, das wird mit vielleicht im Rahmen einer Veranstaltung und so, da macht man ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, als man sonst in der Lage gewesen wäre und so weiter und so fort. Aber also ich finde, selbst das erste Argument, finde ich, wäre für mich schon ausschlaggebend und ausreichend genug. Ich meine, ich glaube, unsere beiden Töchter sind ungefähr gleich alt, aber du hast ja noch diesen anderen kleinen Herrn, der dann noch nachkommt. Insofern ist das jetzt bei mir vielleicht auch was anderes, wo man dann sagt, okay, mit 7, 8 ein paar Tage mal auf Papa verzichten ist vielleicht einfacher, aber kann ich absolut nachvollziehen. Also deswegen, ich zieh da meinen Hut vor, dass du sagst, ey, ich habe jetzt zwar schon so viel Zeit investiert und das alles gemacht, und aber muss ich nicht. Also ich find das gut.
Ja, also ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich das abgesagt habe. Das klar finde ich es irgendwie auch schade, weil wäre ich gerne mal mitgefahren, aber gut, muss ich halt.
Es ist ja nicht so, dass es nicht möglich ist, wenn deine Tochter dann so ein älter sind und dass du das sagst, okay, das mache ich dann halt in 10 Jahren oder 12 Jahren nochmal.
Ja, ja, genau.
Also, und an meinem Beispiel sieht man ja, dass man auch im hohen Alter noch fit sein kann wie ein Turnschuh. Ja. Nee, aber genau. Warum? Also, das war für mich ja auch immer die ganze Zeit, als das Kind zu klein war, dass ich gesagt habe, jetzt steht halt mein Hobby hinten an, aber irgendwann wird es auch so sein, dass ich wieder mehr fahren kann. Und das hat sich bei mir zumindest jetzt so als absolut richtig dargestellt. Also ich bin jetzt die letzten 2 Jahre so viel gefahren wie die ganzen Jahre davor nicht. Und wenn die beiden bei dir erstmal ein zweistelliges Alter erreicht haben, dann ist das vielleicht auch dann wieder der Fall.
Ja, dann sind die froh, wenn ich weg bin.
Absolut. Dann, Papa, geh bitte Radfahren und geh uns nicht auf den Zeiger. Ja, ich weiß nicht, ob das so sein wird. Hier sehe ich solche Tendenzen. Dann hoffe ich, dass du genauso davon profitierst. Ja, aber wie gesagt, ich finde das einen absolut nachvollziehbaren Punkt und finde auch super, dass du die Entscheidung dann so getroffen hast und das durchziehst.
Ja.
Ja. Dein Glückwunsch
ist der einzige Nachteil ist natürlich, dass ich jetzt irgendwie nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll für den Rest des Jahres. Da muss ich mal gucken. Weil ja. Irgendwie so ein bisschen fahren würde ich ja dann doch schon gerne. Also, aber ja, gut. Mal gucken.
Was ich jetzt halt für mich so ein bisschen plane für die nächsten Jahre vielleicht, ne? Man kann ja auch schon so in Jahren sprechen. Ich werde halt immer noch gucken, dass ich das immer mehr versuchen werde, mit Urlauben halt irgendwie zu verbinden, ne? Dass man das Fahrrad mit in den Urlaub nimmt und zum Beispiel sagt, mit einem Kind und mit einem älteren Kind, das ist auch einfacher wahrscheinlich, aber dass man dann sagt, okay, so eine Geschichte wie jetzt der Tuscany Trail, der in den vergangenen Woche, glaube ich, war. Da fährt man halt eine Woche in die Toskana in Urlaub und dann setzt sich Papa, oder 2 Wochen, und dann setzt sich Papa davon mal 3 Tage ab und fährt so etwas. Oder Badlands in Spanien, ne, dass man da 2 Wochen dann in der Gegend Urlaub macht und dann ist Papa da mal irgendwie 5 Tage weg. Oder 6 oder wer weiß. Oder Papa kommt nicht aus der Wüste zurück. Oder so etwas, ne?
Ja.
Wenn man so, bist jetzt umgefallen?
Mikro ist vom Ständer gerutscht, ja. Sorry.
Kein Problem. Oder wenn man dann vielleicht dann auch noch mit Freunden unterwegs ist, dann fällt das wahrscheinlich, also dann kann man sich vielleicht auch aus dem Staub machen, ohne dass es überhaupt auffällt, dass man weg ist. Irgendwie so. Ne? Aber ich glaube, das sind auch so Pläne, die man jetzt macht und die eh über den Haufen geschmissen werden, wenn die Kinder alt genug sind. Ja. Muss man mal gucken. Also, aber trotzdem Glückwunsch zu der Qualifikation. Ich finde das immer noch, dass das etwas ist, worauf du stolz sein kannst und was, wozu man gratulieren kann.
Ja. Hat auch
lange genug gedauert. Also war auch schwer genug, so meine ich das nicht. Hat
lange genug gedauert. Dieser 600er, das ist dann doch immer ein gewisser Brocken, ne? Also ich bin diese Distanz ja schon vorher mal gefahren und da bin ich immer durchgefahren. Danach war ich allerdings tot. Also da war nichts mehr mit mir anzufangen. Also da hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich da dann im Supermarkt an der Kasse stand nach so einem 600er.
Ja, wo du nicht mehr wusstest, was du machen musst, ne?
Ja, genau. Und die Kassiererin kassierte da meine Sachen, die auf einem Band lagen. Und ich habe die Teile dann, ich habe die nicht in den Einkaufswagen geräumt, sondern wieder aufs Band gelegt. Irgendwie ja, genau. So was ganz Komisches. Ja.
Also das war lustig.
Ja, deswegen, das war jetzt eine ganz gute Idee, mal da wirklich so eine Schlafpause zu machen. Und dann hat das auch echt gut geklappt.
Ja. Ja, stimmt, das war lustig. Ja, also würde mich interessieren, vielleicht gibt es auch Hörerinnen und Hörer, die schon, die noch ein bisschen älter sind als ich und du, die vielleicht dann auch aus der eigenen Erfahrung sprechen könnten und mal sagen, ey, da, so war das bei uns oder so, und dann irgendwann kam es wieder. Wie gesagt, mein Gedanke war immer, alles zu seiner Zeit, und jetzt sind andere Sachen wichtiger und das andere kommt wieder. Ich meine, Radsport ist ja auch, und gerade der Langstrecken, nicht so leistungsorientierter Radsport, also im Sinne von nicht so Highspeed, Ne? Das kann man ja auch noch im höheren Alter oder das kannst du auch noch die nächsten paar Jahre machen.
Ja.
Also Jahrzehnte, würde ich dann schon fast sagen. Ne? Und insofern, ja, also ich finde die Entscheidung gut und das dabei bleibe ich auch. Du hattest jetzt gerade aber schon angesprochen, warte mal, ich muss jetzt hier, glaube ich, die Kapitelmarke setzen, ne? Du hattest gerade schon angesprochen, dass das mit dem Sattel, also dass du deine Sitzprobleme, ich meine, was, da muss man auch mal so ein bisschen das relativieren, ne? Sitzprobleme, wenn man 500 Kilometer sitzt, das ist ja dann, also ne, das kannst ja keinem normalen Menschen sagen, ne? 400 Kilometer bin ich gefahren, ja, ging alles ganz gut mit dem Hintern. Aber ab Kilometer 500 wird es dann schwierig. ja, wir möchten da auf eine Folge vorletzte, glaube ich, so einen kleinen Bogen spannen. Und zwar hatten wir mit der Firma SMP Kontakt gehabt, die beim italienischer Sattelproduzent sind und die uns Sättel zur Verfügung gestellt haben. Also es war so, dass du kamst darauf, glaube ich, weil der Bikefitter dir das empfohlen
genau.
hat, ne? War das nicht so?
Genau. Die hatten mir einen SMP-Sattel empfohlen, SMP Blaster und ja, irgendwie dadurch kam wieder so drauf, oder?
Ja, kann ich sagen. Ja, das war der eine Aspekt der ganzen Geschichte. Und der zweite Aspekt war, dass ich einen ehemaligen Arbeitskollegen, Grüße, lieber Volker, hatte, der mir mal gesagt hat, erkennst du eigentlich Selle SMP? Das ist der beste Sattel, den ich je gefahren bin. Und ich so, guck an. Und da ich auf seiner Meinung sehr viel gebe, dachte ich, ja, haben wir mal geguckt. Lustigerweise, kurz nachdem wir diese Testsättel bekommen haben, sah ich dann noch André Greipel irgendwo mit dem Seller SMP fahren. Also es war so, wie als wenn auf einmal aus allen Ecken SMP auf mich zukommen würde, obwohl ich jetzt auch keine Werbedinger oder sonst etwas gesehen habe. Auf jeden Fall bietet dieser italienische Sattelhersteller, der wirklich für, ich sag jetzt mal, alle Bereiche, die man so im Rad, also alle Randsportarten und Sportarten, die man im Radsport betreiben kann, bieten die Sättel an. Also es gibt mittlerweile sogar E-SUV-Sättel von Selle. Es gibt Junioren- und Juniorinnen-Sättel. Also ich glaube, es gibt
E-Bike-Sättel.
Ja, ich glaube, ich tue mich nicht schwer, wenn ich sagen würde, es gibt kaum einen Sattel, den die nicht haben. Und ja, dadurch, dass es so viele gibt, kommt man dann auch immer so ein bisschen in die Frage, ja, welches ist jetzt der richtige? Und wir haben dann freundlicherweise von Selle SMP 6 Sättel zur Verfügung gestellt bekommen. Ich war auch wirklich, als dieses Riesenpaket kam, sehr, sehr ja, erfreut. Fand ich sehr, sehr nett. Und ja, dann haben wir probiert. Ne? Du hast 3 probiert, ich habe 3 probiert, dann haben wir die Sättel hin und her geschickt. Ich werde jetzt auch die Links dazu in die Shownotes setzen, alle Sättel verlinken. Und zwar war das der Blaster, das war der, den du auch hattest, ne? In deinem, der dir empfohlen wurde, von der vom Bikefitterin. Genau. Danke. Der SMP Blaster, der VT20, der F20C, der Well S Gel, der VT20C Gel und der VT20. Doch, das war der letzte, ne? Den ich jetzt vorgelesen hatte.
Und dieser Stratos, den hattest du noch nicht.
Stratos, genau, der war jetzt hier noch drunter in der Liste. Und der SMP Stratos. Alles sehr unterschiedliche Sättel. Bei manchen Sätteln dachte ich mir so, ah, der ist von der Form her so ein bisschen wie der, den man schon kannte. Oder der ist so ein bisschen wie der, den man noch nicht kannte. Und wenn man diese Namen, die ich jetzt hier so vorgelesen habe oder die ich wiedergegeben habe, die sind natürlich alle so ein bisschen, wie sagt man, du bist der Mensch der Sprache bei uns hier, generisch. Also dieser heißt generisch, dass es was aussagt oder nichts aussagt? Ja, also klingen wie ausgedacht, aber da steckt meistens eine Nomenklatur hinter, also ne, ob da mit Gel, ohne Gel, erklärt sich glaube ich selber, dann wenn das zum Beispiel ein VT30C ist, dann ist das die etwas kürzere Version, die etwas
der C für kompakt.
Genau, C für kompakt. Ne, dann gibt es welche mit Ausschnitt und welche ohne, also insgesamt weit gefächertes Portfolio. Und das Schöne ist, dass man bei Selle diese Sättel einfach, ich hatte den Link schon mal gesetzt, werde den jetzt auch nochmal senken, man kann halt anfragen und bekommt einen Testsattel, den man ausprobieren kann. Das heißt, man muss nicht erst kaufen und hinterher wieder verkaufen und den ganzen Kram machen. Die bieten das auch wirklich über ihre Webseite ganz normal an. Ja, und da hatten wir das große Vergnügen, viele auszuprobieren. Viele, die, also es waren auch Sättel dabei, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Blaster zum Beispiel, der hat so überhaupt nicht für mich gepasst. Aber dafür haben sie ja extrem viele Sättel, dass da dass da immer einer dabei ist, der da passt.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin zu der Zeit mehr auf dem Gravelrad unterwegs gewesen und es war jetzt so, dass ein Sattel hat mich auf dem Rennrad sehr überzeugt, wo ich auch immer noch überlege, ob ich den nicht doch noch im Nachhinein kaufen werde oder nicht. Und das ist durch Zufall auch der Sattel, der dich am meisten überzeugt hat, ne? Der VT20 Kompakt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht Kompakt, ja, bei mir die normale Länge.
Ich habe jetzt beide. Ich habe den kompakten und den in normaler Länge. Und ja, das sind auch bei mir die Sättel, die mich echt überzeugt haben. Und diesen VT20, den hatte ich jetzt auch bei dem 600er montiert. Und ja, das sind halt Gel-Sättel, ne? Also das ist jetzt nicht einfach nur so eine leicht gepolsterte Oberfläche, sondern da ist schon ein bisschen mehr Polster durch dieses Gel vorhanden. Aber das, also ich komme da super mit klar. Also vor allen Dingen dieser Blaster, der mir eigentlich empfohlen wurde vom Bikefitting, der, also wenn man den sich im Seitenprofil anguckt, dann ist der so gewölbt. Also man, also ich würde jetzt fast behaupten, man rutscht immer in dieselbe Position wieder rein, weil da so eine, wie so eine Mulde quasi sich abzeichnet, wenn man das von der Seite betrachtet. Und das ist bei diesem VT20 ja nicht. Der ist ja eigentlich eher wie so ein Rennradsattel im Seitenprofil relativ gerade, außer die Nase, die knickt nach unten ab. Und da hat man einfach noch mehr Möglichkeiten, sich da zu positionieren. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also auch in Kombination mit einem Auflieger. Ich habe da echt immer eine passende Position gefunden. Also
ja, ich überlege auch noch. Also vielleicht muss ich mir doch mal den Gel noch, den VT20C Gel, den, da warst du nicht sicher, ob du den behalten willst. Vielleicht muss ich den doch noch mal ausprobieren. Auf dem.
Ja, der C, der war mir dann doch einen Tacken zu kurz. Also bei den normalen, der ist ja wirklich ein bisschen länger. Da das gefiel mir dann doch besser, weil man dann noch mehr Sitzmöglichkeiten hat.
Ja, ich warte noch. Es kommt bald noch ein anderer, der mal ansieht. Wenn das nicht das wie erwartet ist, dann würde ich, glaube ich, auf den VT20C gehen, wenn er noch da ist. Oder wenn ich nicht jetzt einen Hörer dir abkauft, würde ich dann nochmal zuschlagen wollen oder nochmal ausprobieren wollen, weil eigentlich, der fühlte sich schon sehr, sehr, sehr nah dran mit Ausschnitt drin, also ne, zur Darmentlastung. Mir wurde gesagt oder zugetragen, ach, ich muss mal kurz räuspern, dass dieser Liege, was wir jetzt du als Liegebereich bezeichnet hast, ne, dieses, ich hätte jetzt so hängemattenmäßig schon fast gesagt, das hilft halt insbesondere auch den Fahrern, die am Berg dann einen Widerstand benötigen oder gerne einen Widerstand haben, um kräftig einzutreten. Das wird da gerne gesehen. Und dieses Absenken nach unten der Nase, also dieses tiefe Absenken nach unten, ist natürlich, dass man nicht hängen bleiben kann oder so, wenn man viel rutscht, wenn man dann wieder aus dem Wiegetritt sich zurück gibt in die normale Sitzposition, dass man da nicht hängen bleibt, insbesondere am Berg. Das ist so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Es gibt halt diese ganzen Sättel, also diesen VT20 Gel, VT20 ohne Gel. Man kann sich durch diesen, die bieten auch auf ihrer Seite SLSMP, ich habe aber auch heute Wortfindungsschwächen, so einen Sattelfinder, wo man dann, also dieses typische, wie alt sind sie? Puh, schon so alt. Ach nee, ich fände das lustig, wenn solche Sattel, wenn solche, wie soll man sagen, wenn man so Rückmeldungen kriegt, ne? Was, so alt sind sie schon? Ja. Oder sowas in die Richtung. Und dieser Sattelfinder, der hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Also, ne, also da kam, glaube ich, ich spiele es gerade noch mal durch. Mein Sitzknochenabstand weiß ich nicht mehr, aber der war relativ klein, dafür, dass ich ja nicht ganz klein bin. Das wirft er mir jetzt raus. Füllen Sie alle Felder aus, um fortzufahren. Ja, ich habe doch alles ausgefüllt. Warum? Ach so, männlich, weiblich. Naja, gut. Dachte ich, das wüsste noch. Ist jetzt natürlich auch wenig interessant, aber da wirft er mir zum Beispiel auch den VT20G raus. Also der sich bei mir und den VT20CG raus, die sich bei mir wirklich hier dann auch als die besten herausgestellt haben. Dementsprechend, ihr könnt auch ruhig auf diesen Sattelfinder da an der Stelle vertrauen. Das ist, hat wirklich gut funktioniert.
Ja, ja, die sind nicht so leicht, ne? Die sind ein bisschen schwerer. Ich glaube so 260 Gramm oder so.
Ja, aber da gibt, also wir haben auch, glaube ich, nicht die Carbon-Varianten getestet, ne? Also.
Ja, ja, klar, das wollte ich auch noch sagen. Also da kann man nochmal so, weiß nicht, 60 Gramm sparen, wenn man Carbon-Rails nimmt.
Mhm. Also wenn man sich dann sicher ist, dass es näher ist, den man will.
Ja.
Also, keine Ahnung, das Zweitrad jetzt ausstatten will, dann kann man da natürlich auch dann All-In gehen und das Ganze nochmal ein bisschen reduzieren. Also, ich kannte die bis, ich behaupte, im Jahre 2022 kannte ich die noch überhaupt nicht. Und war sehr, sehr positiv überrascht. A, über den netten, freundlichen Kontakt und B, auch über die Qualität der Sättel. Und naja, das, wenn du jetzt 600 damit fahren kannst, also viel mehr passiert dann ja auch nicht. Also, jetzt erst recht nicht. Ja. Ja, aber ich finde das immer schön, wenn man hinter Sachen also einen Haken machen kann. Ne? So nach dem Motto, alles klar, da ist jetzt, ich weiß, dass ich damit gut zurechtkomme, da brauche ich nicht mehr rumtesten. Weil wir haben hier in dem Dokument, das wir hier stehen haben, muss man auch sagen, dass ich da jetzt, wie viele Sättel stehen da drin bei mir, die ich jetzt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da stehen schon 18 Sättel drin und das war nicht immer nur eine Freude und das geht ja auch irgendwann, selbst wenn man sie oft günstig verkaufen kann oder günstig kauft und wieder verkauft, da ein bisschen was bleibt ja, nee, wie sagt man, bleibt ja nichts hängen.
Ja, ja, das ist kein gutes Geschäft meistens.
Nee, und auch wenn ich die gebraucht gekauft habe, dann teilweise, um sie dann hinterher wieder gebraucht zu verkaufen, wenn ich sie ausprobiert habe. Ja, das ist ja auch mit Aufwand, da musst du ein Paket verschicken und das ist keine Freude. Deswegen nutzt dieses Angebot von Selle gerne mal. Wie gesagt, ich werde alles verlinken. Und großartige italienische Hersteller. Der Timmer ist jetzt versorgt. Ich denke noch ein bisschen drüber nach, aber kann mir auch gut vorstellen, dass ich dann nochmal auf dein Angebot probiere, den kompakten Gel-Sattel nochmal zurückkommen werde in mittlerer
Zukunft. Ja, der liegt hier und wartet.
Wächst. Auf dich. Der wartet. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Da kannst du jetzt ein bisschen nach hinten lehnen. Weil da geht es auch um den letzten Test. Also wir haben heute wirklich mal so alles, ich zumindest so aus dem, wie soll man sagen, aus dem Winter auch mal gesammelt, aufgeräumt und geguckt, was müssen wir denn, was wollen wir denn da noch besprechen? Und da geht es um Brillen. Da habe ich dann in die Runde gefragt, wer möchte denn mal vielleicht und so weiter. Da ihr zwei ja blind wie die, wie sagt man, Maulwürfe seid, muss man so sagen, ihr seid blind wie die Maulwürfe, das bringt nichts. Da habt ihr vollkommen zu euch gesagt, nee, mach du das dann mal, das scheint mir besser zu sein. Und kurz die Hintergrundgeschichte, ich hatte ja meine geliebte Brille, für die mich mehrere Menschen ausgelacht haben, unter anderem du und der Markus. Das war die Racing Jacket von Oakley, ganz lange. Ist die meisten wahrscheinlich bekannt als die Brille, die Gerard Thomas getragen hat über lange Jahre und immer seinem Modell treu geblieben ist, dieses weiße Modell. Und ich hatte durch Zufall, oder nee, nicht durch Zufall, hatte ich das Tour de France Modell, auch in diesem Weiß. Und das war alles toll. Und ich habe diese Brille geliebt über alles, ja. Hatte mehrere Gläser für die verschiedenen, ich kam nie auf die Idee, irgendwas anderes zu benutzen. Und dann kam letztes Jahr der Candy B und ich verlor auf dem Tempelhofer Feld diese Brille und ich war tief traurig und verstört. Und dann kam es dazu, dass Anfang diesen Jahres das Team Ineos und Gerard Thomas verkündeten, dass sie den Brillenanbieter wechseln. Also da musste sich Gerard Thomas, ist quasi ein halbes Jahr später durch das gleiche Tal der Tränen gegangen wie ich und musste sich mit einem neuen Brillenanbieter arrangieren. Naja, und dann dachte ich, na okay, wenn Gerard es hinkriegt, der verliert zwar den Giro, aber er hat seine Brille noch, dann musste auch mal, habt ihr mal angefragt und die haben gesagt, ja, können wir machen. Wir schicken dir gerne zwei zu. Eine Sportsbrille und eine sogenannte Lifestyle-Brille, also die ich jetzt so beim Autofahren gerne auch trage und sonst wann. Und da möchte ich kurz berichten. Suncott, ich kannte sie ehrlich gesagt vorher überhaupt nicht. Also bevor die jetzt das Team Ineos ausgerüstet haben, kanntest du die? Hattest du davon schon nee. Irgendwas gehört?
Nie gehört.
Nee. Also ich weiß noch nicht, ich vermute mal, das ist aber eine reine Vermutung meinerseits, dass es einfach daran liegt, dass die bisher gesponserten, ja, wie soll man sagen, Sportarten einfach nicht so bei uns auf dem Schirm sind. Ne? Also so Wintersport nicht, Rugby nicht, Formel 1 nicht, Segel nicht, also so nicht, war nicht auf dem Schirm und deswegen bin ich da so mal ganz unbedarft drangegangen Und ja, dann wurde mir gesagt, ja, alles klar, pass auf, hier, bitte bestellen, ne? Einfach so, hier hast du einen Code und dann, damit du auch das normale Prozedere durchläufst, also das fand ich wirklich eine interessante Erfahrung auch. Und da ist nicht gesagt wurde, hier, wir schicken dir das oder das zu, sondern wurde gesagt, bestell bitte ganz normal über den Webshop, damit du auch wirklich das von vorne bis hinten durchmachst. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Ja, und das hat dann auch geklappt. Das habe ich dann gemacht. Und was ich schön finde, Fluch und Segen zugleich, du kannst da wirklich dann noch alles so, also du kriegst bei jeder Brille, ich sag mal, ich werde das auch alles verlinken, du hast die Möglichkeit, also es gibt quasi drei, oder es gab bis vor kurzem drei Brillen, die sozusagen vorgegeben sind, dann und die dann in unterschiedlichen Varianten. Also einmal die, ich werde es mit Sicherheit falsch aussprechen, aber die Vulcans, die Aeras und die die Valence. Und da gibt's dann halt so diese typischen, ne, in schwarzen Rahmen, in blauen Rahmen, in grünen Rahmen und mit den unterschiedlichen Gläsern, die dann da verbaut sind. Und was die Besonderheit ist, es gibt halt auch immer die Custom-Möglichkeit. Ne? Das heißt, du kannst dir deine Brille selber so zusammenstellen. Das heißt, ne, die Aeras gibt's zum Beispiel als komplett, wie heißt das, frameless, also als Bügel, heißt das Bügel? Nee, nicht bügellos, rahmenlos. Hm. Aber auch mit Rahmen, also mit dem unteren Rahmen. Das heißt, nur unten hat man einen Rahmen. Bei der Vulcans ist es so, dass du oben, also entweder nur als Half-Rim, also nur den oberen Teil und den unteren Teil. Und bei der Valence ist es auch das obere Teil. Also es gibt die Möglichkeit, sich quasi entweder die Brille nur mit oben, nur mit unten oder als Full-Rim zu bestellen. Wirkte im Moment ein bisschen irritierend auf mich, aber ich dachte mir, na okay, wenn die das anbieten, dann, ne, also entweder Top-Frame, Full-Frame oder Top und Full, dann kriegst du halt beide Möglichkeiten. Das heißt, du kannst dir zu Hause die Brille entweder als nur Top-Frame oder als Full-Frame zusammenbasteln. Ist auch relativ zügig gemacht. Das ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, im Nachhinein hättest du das gebraucht, vielleicht nicht unbedingt. Also ich habe die jetzt mehrfach im Fullframe benutzt und mehrfach im Halfframe. Irgendwann habe ich für mich halt entschlossen, okay, die Halfframe funktioniert besser für mich und ich weiß nicht, ob ich nochmal zu dem Fullframe zurückgehen werde. Also ne, ich habe jetzt diese Halterung für unten, die ist auch da, die kann ich jetzt, wenn ich Spaß dran habe, auch immer mal wieder dran bauen und kann die Brille sozusagen dann umbauen. Ob sich das in der weiteren Praxis, weil es wird jetzt wahrscheinlich dann doch, wenn man ehrlich ist, meine primäre Brille sein oder werden, wie oft ich dann in Zukunft umbauen werde, das weiß ich nicht. Also muss ich mal gucken, glaube ich nicht. Aber wenn du in diesen Kastenbereich gehst, dann kannst du halt so verschiedene, du kannst halt den Rahmen dann unter 8 verschiedenen Linsen, die halt alle so als 8K, also besonders hochwertige Brillengläser dann bezeichnet werden. Spoiler, ja, sind sie auch. Also ich vergleiche die jetzt in letzter Zeit mit der, ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, mit der Pox Elicite, glaube ich. Das war so, ist so die Brille, die ich sonst benutzt habe in den letzten Monaten, bevor die SunGod eingezogen ist. Und ja, die Gläser sind mit gleichwertiger beziehungsweise besserer Qualität, wie ich finde, als die Pock. Ja, du kannst also Rahmen auswählen, dann die Linse, dann die Icons, also was da an der Seite dann so dran gepappt ist und dann verschiedene Farben und die Earsocks, also hinten sozusagen, wo der, wie heißt es, die Bügel, ne, welche Farbe die da haben. Ja, und dann kannst du so sagen, okay, ich hätte gern einen weißen Earsock mit einer goldenen Icon und einer regenbogenfarbenen Gläser mit einer grünen Rahmen. Und dann hat man halt eine kunterbunte Brille. So kann man da vorgehen. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen klassischer entschieden für blau und nicht in goldene Gläser, also so ein bisschen goldenfarben. Und habe die dann zugeschickt bekommen für die Lifestyle-Brille. Wen das auch interessiert, vielleicht war es, warte, da muss ich nochmal kurz nach dem Namen schauen, Sierras. Also das ist so eine typische, es ist nicht diese Holbrook, die ich von Oakley sonst benutze, sondern ein bisschen mit so angedeuteten runden Gläsern. ja, da kannst du dann genauso durch diesen Prozess durchgehen. Da sagst du dann auch, okay, ich möchte jetzt hier Custom Design. Dann sagst du auch, das ist der Frame, das ist die Linse und das sind die Icons. Also da gibt's die Auswahlmöglichkeit, ist ein bisschen geringer. Gibt's aber auch verschiedene Rahmenformen. Also auch die, das, was sonst von Oakley vielleicht eine Holbrook wäre oder von Ray-Ban, diese klassischen Formen. Genau, also dieser ganze
Bestell. Wo liegen die preislich?
Ich würde sagen, also so eine Live, ich bin jetzt komischerweise, warum auch immer, im Englischen, hier kann ich wechseln auf den deutschen Shop. Also diese Lifestyle-Brille liegt preislich bei, warte mal, ich gucke jetzt gerade mal hier, dass ich das auch richtig mache. Da kann man nicht auch noch wählen zwischen verschiedenen Gläsern. Also ne, Standardglas kostet 85, das polarisierte 170. Also das, ne, das macht dann den Unterschied. Also wer weniger ausgeben möchte oder kann, kann da auch eine günstigere Brille schießen. Ich gucke jetzt gerade mal. Okay, dann Lens Guide. Bei den Individualisierten kannst du nur die 8K. Also zwischen 150 und 170 kostet so eine Lifestyle-Brille. Und die anderen hängt dann so ein bisschen von der Konfiguration ab. Also diese Sportbrillen hängt ein bisschen von der Konfiguration ab, wie du jetzt. Also möchtest du sie mit nur oben, möchtest du mit oben und unten, welches Glas? Ich glaube, ich guck mal, wo meine dann ausgekommen wäre. Also meine wäre nur mit dem Oberteil bei 140 Euro ausgekommen. Wenn du das Unterteil noch dazu haben willst, das kostet nochmal 50 Euro mehr. Aber 140 Euro ist jetzt für eine gute Sportbrille, finde ich jetzt ein marktüblicher Preis, wenn nicht sogar ein bisschen weniger, finde ich. Ja. Ja, also da habe ich Oakley schon für den Doppelpreis gesehen. Du atmest gerade ein bisschen sehr ins Mikrofon, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Gut, also Bestellprozess, alles super easy. Ne? Wie gesagt, man kann sich da ein bisschen verlieren in dem ganzen Vorgang, weil du so viel konfigurieren kannst. Ne? Wie ich sagte, Fluch und Segen zugleich. Also dann sitzt du da und überlegst 25 Mal, na, ist es jetzt doch der Frame, die alle sehr ähnlich sind, aber dann doch immer ein bisschen unterschiedlich. Kann man irre machen, ne? Wir legen auch besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit, also ne, dass die Materialien dafür recycelt sind, dass man eine hundertprozentige Garantie hat darauf, wenn etwas kaputt ist, dass es garantiert wird und so repariert wird und so weiter. Also das ist etwas, was sich auf die Fahnen schreibt. Naja, und dann kamen ein paar Tage später die zwei Brillen an. Und seitdem fahre ich mit der Brille viel. Also bei dem 300er hatte ich sie auf der Nase, zwischendurch mal bei langen Strecken auch wieder, und ich bin wirklich angetan. Also ich finde Brillen zu vergleichen sowieso immer schwer, also weil die Gesichtsform so speziell ist von jedem Einzelnen von uns und weil das Gesichtsfeld ein anderes ist. Wie gut sind die Augen, wie schlecht sind die Augen? Ich gucke in deine Richtung. Das sind alles so sehr individuelle Sachen, aber wenn ich sie mit der, wie gesagt, POC, ich gucke jetzt nochmal, wie man es ausspricht. Ich würde sagen, Elicit hatte ich sie, glaube ich, vergleiche. Dann muss ich sagen, ich finde die Gläser einen Hauch besser. Also klarer, man sieht es etwas kontrastreicher, Elicit, genau. Etwas kontrastreicher. Was ich eindeutig besser, was bei der POC einen kleinen Ticken besser ist, vielleicht ist das Gewicht. Also sie ist nochmal leichter, was man mit sehr, sehr, sehr viel, viel mehr an Kosten, also ne, es kostet einfach viel mehr, muss man sagen. Mhm. Dafür ist die Elicit einfach nur noch ein Hauch einer Brille. Ein Ex-Kollege von mir, hat gesagt, deswegen, die war ihm zu leicht. Die ist ihm schon ein paar Mal weggeflogen bei Abfahrt. Okay. Also ne, da wird dann aus einem, aus dem, was man eigentlich gut findet, dreht es sich zum Negativen um. Ich merke aber auch die Valence von Sungood nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Also sie ist jetzt auch nicht irgendwie, ich gucke gerade mal, ob ich das Gewicht finde, aber ich glaube, ich habe es nicht. Also es ist jetzt Measurements, Best Rules, nee, finde ich nicht. Aber es ist jetzt immer noch im absoluten Rahmen und überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise, dass man es jetzt als schwer empfindet. Ne? Also es ist eine genauso leichte Brille wie allen anderen auch. Die Elicit sticht da, glaube ich, einfach ein bisschen heraus. Was ich besser finde als bei der Elicit ist, dass ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck ist, die Krümmung das Gesichtsfeld so abdeckt, dass ich wirklich auch bei Tempo 60, 70, 75 hatte ich, glaube ich, einmal, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es bei diesen Tempi, zieht es unter der POC schon so ein bisschen durch. Kennst du das, wenn man dann trotz der Brille es anfängt, so ein bisschen zu tränen? Das habe ich bei der Soundcloud überhaupt nicht. Also da wird man wirklich gut abgedichtet. Und was dann ja oft ist im Negativen, dass wenn man an der Ampel steht und schwitzt und so weiter, dass die Brille beschlägt, das hat man auch. Also das, sie haben es geschafft, einerseits es nicht durchziehen zu lassen, aber andererseits auch nicht zu beschlagen. Und das sind für mich immer so ganz wichtige Kriterien, wenn ich so eine Brille, ob ich eine Brille gut finde oder nicht. Und das schaffen sie einfach oder haben sie hingekriegt. Ja, also kann ich wirklich nur rundherum empfehlen. Ist natürlich immer bei Brillen so ein Ding, ne, das ist vielleicht etwas, was man doch gerne anzieht oder ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, ob sie hier auch beim Optiker gibt. Ich habe sie noch nicht irgendwo gesehen. Insofern, ja, es gibt natürlich die normalen obligaten Möglichkeiten, etwas wieder zurückzuschicken. Ne, das heißt, wenn ihr das ausprobieren möchtet, könnt ihr es da bestellen und dann wieder zurückschicken. Aber wenn ihr auf der Suche nach einer Brille seid, schaut euch auf jeden Fall Soundcloud mal an. Von allem, was ich von der Brille verlange, macht die es gut. Über Design braucht man sich jetzt fast gar nicht unterhalten. Also es ist ein ganz klassisches Design. Das heißt, entweder das gefällt einem oder das gefällt einem nicht. Da kann man ja halt nicht, ne, also, ja, weiß ich auch nicht. Kann man ja nicht diskutieren. Ne? Was würdest du sagen? Gefallen sie dir oder hast du sie schon mal angeguckt?
Ja, das ist halt dieses typische Design, was aktuell modern ist. Ja. Ne? Also ziemlich großflächig und stark spiegelnd und ja, aber ja, sieht schick aus. Also.
Ja, und es funktioniert halt. Ne? Das ist dann immer so das Entscheidende. Ah, ich sehe ja gerade das Gewicht, 29 Gramm habe ich doch noch gefunden, zum Glück.
Ist ja das, nichts.
Ja, das ist halt nichts. Ne? Und die Elisit wiegt ein paar Gramm noch weniger, aber das hat zumindest bei, wie gesagt, dem einen Kollegen dazu geführt, dass sie ihm auch schon einmal oder zweimal, ich weiß gar nicht, weggeflogen ist. Weil es
ja, dann hat die aber nicht richtig gesessen.
Weiß ich nicht. Also ich halte ihn für einen sehr, sehr, sehr kompetenten Menschen. Kann ja auch sein, dass es einfach dadurch, dass der Luftzug von unten kam oder so und dass er dann nicht so schwer auf der Nase sitzt, dass er einfach weggeflogen ist. Auf jeden Fall. Dieser Vorgang des Ein- und Ausbauen des Unterteils sozusagen ist auch jetzt relativ einfach und problemlos. Das heißt, es können auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe, oder bin ich sehr sicher, Gläser nachbestellt werden, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne noch ein dunkleres Glas. Das wird dann genauso leicht zu wechseln zu sein wie dieses Unterteil. Was gibt's noch? Achso, ja, die Lifestyle-Brille wollte ich noch kurz was zu sagen. Bei der ist es so, dass sie auf dem Bild ein bisschen größer aussah als, oder der Mensch, der sie da vorgeführt hat, einen kleineren Kopf hat als ich. Deswegen würde ich sagen, ist sie so ein, also ich hätte sie so einen Ticken größer gerne gehabt, aber das ist halt dann so, ne? Da sind dann alle Angaben auf der Webseite, das heißt, man kann sich jederzeit informieren, also die Abmaße sind auch genau drauf, da hätte ich vielleicht dann auch eine genaue Schau können. Aber nichtsdestotrotz ist sie jetzt auch so im Bereich Rumlaufen, Lifestyle oder so meine bevorzugte Brille beim Autofahren auf jeden Fall. Draußen ist es bei mir, ich habe ja so ein ganz komisches Sonnenbrillenkonzept, über das ich gar nicht reden möchte. Beim Autofahren auf jeden Fall, die Gläser sind wirklich, also ich habe es jetzt mehrfach direkt mit den polarisierten Gläsern von Oakley verglichen. Weißt du, beim Autofahren geht das ja ganz einfach, dann setzt die eine auf, eine ab und so weiter. Finde ich die wirklich deutlich besser. Also ich habe auch so das Gefühl, dass die von der Kratzfestigkeit her besser sind. Also die Gläser sind wirklich ganz exzellent und ja, im Nachhinein hätte ich dann gesagt, okay, hätte ich vielleicht besser eine andere Form genommen, die ein bisschen breiter ist bei der Lifestyle-Brille. Aber Gläser über jeden Zweifel haben, also man kann diese Renegade zum Beispiel, das wäre dann so das Pendant zu so einer klassischen Ray-Ban oder Holbrook. Die Gläser sind wirklich ganz außergewöhnlich gut. Kann ich nur jedem sagen, der sucht, okay, ich suche eine neue Brille, da könnt ihr da bedenkenlos zugreifen. Verliert euch nicht in den einzelnen Farben. Das kann kompliziert werden, ne? Wenn man da so einmal anfängt zu konfigurieren, macht es so wie bei den Radhosen. Eine Brille muss schwarz sein und dann ist gut.
Ja, ist halt nur ein bisschen blöd für alle, die Brille tragen normal. Mhm. Weil, wenn die jetzt nicht irgendwie auf Kontaktlinsen ausweichen wollen, um so eine Brille tragen zu können, ist natürlich dann schwierig.
Ja, das ist. Gäbe es denn für dich die Möglichkeit, so einen Rahmen zu nehmen und dann einfach deine Gläser einpassen zu lassen?
Nee, also du kannst keine Brillengläser so anpassen lassen. Okay. Aber es gibt eine Alternative und die habe ich auch ja, über einen Optiker für mich gefunden. Und zwar gibt es Hersteller, die halt auch solche Brillen anbieten. Aber dann hast du innen drin noch die Möglichkeit, so ein Clip-on-Glas.
Ah, ja, ja.
Ja, genau. Und das ist vielleicht der Vorteil von diesen Sonnenbrillen, wie sie gerade modern sind. Da ist halt, weil die so großflächig sind, ist halt viel Platz innen drin für so ein Clip-on-Glas. Und weil die halt auch so stark reflektieren, siehst du von außen auch dieses Clip-on-Glas nicht.
Mhm, also, okay. Werde ich mal anfragen, ob die das, ob es sowas da auch gibt oder ob sie sowas planen. Ich meine, man hat ja jetzt einen Kontakt da und dann kann man das ja mal so im Nachgang noch in Erfahrung bringen. Weil warum?
Ja, da gibt es auf jeden Fall schon einige Hersteller, die sowas anbieten und ja. Vielleicht kann ich da nächste Mal was zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr Brillen sucht, also nicht nur zum Radfahren, es gibt ja noch spezielle Brillen fürs Laufen. Es gibt so verschiedene. Sie bieten an Everyday, Road Cycling, Mountainbiking, Road Running, Trail Running, Sailing, Watersports, Skiing und Snowboarding. Also, kann man sich austoben. Ich würde die immer wieder in Betracht ziehen, wenn ich jetzt meine Brille wieder verlieren werde. Ich hoffe, die letzte hat, glaube ich, so um die 9 Jahre gehalten, 10 Jahre, Pi mal Daumen, würde ich denken. Müsste ich mal nachgucken, wenn die rausgekommen ist, bis ich sie verloren habe. Ich hoffe, dass die Sunguard jetzt auch so lange hält. Weil so alle 10 Jahre eine neue Sonnenbrille, das geht dann ja doch. Und dann amortisiert, dann sind die Kosten vielleicht jetzt, die auf den ersten Blick recht hoch sind, ja dann doch auch so ein bisschen verteilter, beziehungsweise lassen sich schön rechnen. Also vielen Dank an Sunguard. Alle Links werde ich in die Shownotes setzen. Dann könnt ihr euch das selber auch nochmal ein Bild von der Brille machen und anschauen. Und ja, danke, dass wir es ausprobieren durften. Sag ich an der Stelle. So, wir haben wirklich die 2:10 schon geknackt. Mein lieber Herr Gesangsverein, machen wir dicht. Ne? Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, was wir heute nicht gemacht haben. Wir haben nicht gesprochen über meine neuen Laufräder, mit denen ich in den letzten Wochen in einem Personal Record nach dem anderen gefahren bin. Und ich habe noch nicht geschickt dir die isotonischen Getränke von Le Melo, die wir geschickt bekommen haben.
Ja, ich habe schon Durst.
Ja, wir haben da ein großes Paket mit so isotonischen Getränken geschickt bekommen und das war so ein Riesenzufall, weil wir hatten uns kurz dafür über den Enjoy Your Bike Podcast unterhalten, wo der Mensch von Squeezy war und da so über Fueling Strategie gesprochen hat und so weiter und so fort. Habe ich zu Ende gehört? Wir werden drüber reden. Klingt wie eine Drohung, ne? Wir werden drüber reden. Vieles klang für mich sehr schlüssig. Bei manchem dachte ich so, na, wer weiß, aber sie machen schon vieles richtig, weil sonst würden ja nicht Athleten sich teilweise nur darauf verlassen. Und bei dir hat es ja auch geklappt. Ja. Und werden das mal vergleichen mit Le Melo, wo ich jetzt schon mal was probiert habe, aber noch viel mehr zu probieren gibt und wo ich mir das Paket noch in deine Richtung schicken werde. Und ja, ich sag mal so, bald sind Sommerferien und dann kann man viel Rad fahren und dann können wir uns auch bald wieder unterhalten.
Genau.
Ja. Grüße übrigens von Markus, der hat es diesmal, ne, also gab Gründe, warum er nicht dabei war, sein konnte und ja, alles Gute von uns. Ja, er wird auch, denke ich, hoffe ich. Also meine Hoffnung wäre, dass er bald wieder da ist, aber wie so immer, das alte Swinger-Motto, alles kann, nichts muss und wenn er wieder da ist, ist er wieder da und wenn er nicht kann, kann er nicht, das ist auch alles in Ordnung so.
Genau.
Ja, Herr Timmer, dann sage ich gute Nacht. Wir haben heute übrigens Dienst. Was haben wir eigentlich für einen Wochentag?
Dienstag.
Dienstag. Dienstag. Dienstag. Dienstag. Sechster. Sechster. Sechster.
So ist es korrekt.
11:11 Uhr. Dienstag. Sechster. Sechster. Gehen wir jetzt ins Bett. Ja. Ach, eine Sache fällt mir rein. Wollte ich eben einhaken, habe ich aber komplett vergessen. Kompletter Widerspruch meinerseits dir gegenüber. Jetzt drehen wir noch eine minimale Extraschleife.
Spannend.
Ja. Draußen schlafen, fremde Geräusche und so. Das macht mir alles überhaupt nichts aus.
Im Ernst?
Nee, ganz kurze Anekdote. Aus Gründen, die zu erklären jetzt länger dauern würden, als uns beiden noch lieb ist, musste ich ein Zelt kaufen.
Okay. Ein Person oder mehr Personen?
Mehr Personen. Zwei Personen. Anderthalb Personen. Also, es wurde hier schon oft über mich gelacht und meine Abneigung gegen Zelten. Und wenn ich, also ich glaube, es ist das erste, wo ich dann niemand anderes außerhalb der Familie weiß, dass ich ein Zelt kaufen musste. Meine Tochter muss bald Zelten gehen und also Schule, so, ne, Mama, Papa Zelten und so weiter. Naja, auf jeden Fall musste ich ein Zelt anschaffen. Nützt ja nichts, ne? Willst ja der Kleinen noch die Freude machen. Und das wurde am Samstag angeschafft Und dann hieß es in der Nacht, am Samstag war der ganze Tag sehr hektisch und deswegen haben wir am Samstag nichts gemacht. Deswegen haben wir Sonntag natürlich Probe aufgebaut. Und was musste dann kommen?
Es wollte keiner mehr draußen zelten.
Nee, im Gegenteil. Es hieße dann, ich habe das Glück, hier eine Dachterrasse zu haben, wo zumindest ein kleines Zelt hinpasst. Und ich habe das dann aufgebaut draußen, alles super. Und so, ah, ja klar, wir hatten dann noch so eine aufblasbare hier, so Isomatte, Luftmatratze, so ein Zwischending da reingelegt, schon vorher natürlich ausgemessen, alles passt super, ne? Und dann hieß es natürlich am Sonntagabend, Papa, schlafen wir im Zelt.
Ja.
Tja, habe ich natürlich dann gemacht. Ne? Was tut man den lieben Kleinen zuliebe eigentlich alles noch? Ja. Und deswegen habe ich dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, also so vorgestern, dann draußen auf meiner eigenen Terrasse im eigenen Zelt übernachtet. Das Bett war ungefähr 5 Meter entfernt. Das war so eine Qual, das war so eine Folter sozusagen. Aber
ja, wie du alleine?
Natürlich mit der Tochter. Kleinen. Nein, das wäre, Papa, du stehst jetzt draußen. Nee. Wir haben zu zweit in diesem Zelt natürlich geschlafen.
Dann. Okay. Ah ja. Und wie fand sie es?
Sie fand es von Anfang bis Ende vollkommen großartig. Schlimm.
Okay. Schlimm?
Ja, für mich schlimm, weil dann.
Aber sie fand es gut, ja.
Sie fand es super, sie fand es toll. Es gibt schon einen Anschlusstermin sozusagen. Ne?
Du freust dich.
Ja, ich freue mich tierisch. Aber nun ja, also, ne, und aber das, was du eben so beschrieben hast, ne, das ist jetzt natürlich nur so selten Leid, also im Vergleich dazu, was du gemacht hast, weil du warst ja schon dann draußen in der Fremde. Ich habe ja nur, ich schicke dir gleich mal den Link dazu. Also ich habe da auch nicht viel Geld investiert, weil ich da überhaupt keine Lust zu hatte, Geld zu investieren. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Also jetzt irgendwo in der Wildnis, wo du damit jede Sekunde rechnen musst, dass ein Franzose dich überfällt und ausraubt, ist es was anderes, als jetzt auf der eigenen Dachterrasse zu zelten. Deswegen ist jetzt meine Aussage, naja, diese ganzen Geräusche draußen und so, die machen mir überhaupt nichts. Stimmt schon, aber die Vorzeichen sind dann zugegebenermaßen ja dann doch ein bisschen andere, wenn man es mal ganz ehrlich ist. Aber ich war wirklich ganz, ganz kurz davor, in der Nacht aufzustehen, aus dem Zelt rauszugehen, aus meinem Schlafsack. Ich habe dann auch noch im Schlafsack natürlich geschlafen, wie es sich dann auch gehört, wenn man da macht, dann ist das auch richtig. Aus dem Zelt rauszugehen und dieser verdammten, verkackten Taube den Hals umzudrehen, die da saß.
Oh Gott.
Ja, also das Tom, ich suche es gerade, aber ich finde es nicht. Naja, schicke ich dir gleich. Also deswegen, da wollte ich gerade noch, also so Geräusche draußen, das macht mir persönlich jetzt ja nichts aus. Da mache ich die Augen zu und dann schlafe ich und dann ist vorbei.
Ja, da muss man schon erschöpft sein, das unterstützt dann doch.
Ja, der Sonntag hat mich echt geschlaucht.
Aber scheinbar nicht genug.
Nee, wir haben um 8 Uhr, 8:30 oder so in dem Zelt beide drin gelegen. Ich glaube, eine Viertelstunde später habe ich geschlafen.
Ja, okay.
Und das bis morgens mit einer Unterbrechung bis morgens um 5:45 dann. Also das ging schon. Vielleicht bin ich, ohne es zu wissen, doch fürs Zelten gemacht. Das wäre das Allerschlimmste. Ja. Nachdem ihr mich ja schon mehrfach hier und in schlimmer Art und Weise ausgelacht habt.
Ja, man wundert sich manchmal. Also ich habe mich auch gewundert, dass ich da so gut geschlafen habe.
Aber das sah jetzt auch ganz muggelig aus, ne? Also hab schon schlimmere Schlafplätze gesehen.
Es war echt okay, auf jeden Fall, ja.
Glück gehabt. Alles klar, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Unterstützung. Dadurch, dass ihr über unseren Amazon-Link bestellt, dadurch, dass ihr uns etwas zukommen lasst oder dass ihr einfach nur uns ein paar Phonic-Stunden schenkt oder so etwas da als kleines Dankeschön oder Aufmerksamkeit oder was auch immer für das, was wir hier tun. Wir möchten euch einfach nur ein bisschen unterhalten und uns miteinander unterhalten. Und ich hoffe, wir haben euch jetzt 2 Stunden ein bisschen Freude bereitet oder auch nicht. Wird jetzt ein paar Tage dauern, bis ich die Folge veröffentlichen kann, deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt vom 6.6. sprechen und sie kommt vielleicht erst am 8.6. oder 9.6. oder 10.6. oder wann auch immer. Das ist einfach so und passt auf euch auf, fahrt viel Fahrrad. Wenn ihr Fragen zu dem, was wir erzählt haben, habt, dann meldet euch gerne, dann werden wir euch Rede und Antwort stehen. Bedanken uns nochmal bei Celle SMP, bei SunGod und Finocchio. Boah. Und ansonsten macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss.
Ja, ciao.
Und jetzt suche ich schon wieder den Ausknopf, den ich nie finde.